Heute habe ich die Ehre, mit einer der herausragendsten Triathletinnen in Österreich zu sprechen, Tanja Strohschneider. Ihre Karriere ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern eine wahre Heldenreise, die uns Einblicke in die Welt des Spitzensports gewährt und zeigt, was es braucht, um an die Spitze zu gelangen. Gemeinsam mit Tanja wollen wir herausfinden, welche Geschichte hinter dieser bemerkenswerten Triathletin steckt. Wir möchten verstehen, welche Opfer und Anstrengungen notwendig sind, um als Profi-Triathletin zu bestehen. Besonders spannend wird es sein, zu erfahren, welche Lehren sie aus ihrer Erfahrung gezogen hat und welche Weisheiten sie uns mit auf den Weg geben kann, damit wir uns in einer richtigen Balance weiterentwickeln können. Rework. Wer bist du? Wer bist du?
Eine, die diese Frage nicht mag. Nein. Ich bin die Tanja, mache Triathlon und mache Triathlon. Nein, es ist halt so, ja, Triathletin ist natürlich ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Natürlich ein sehr intensiver Teil, eigentlich mehr oder weniger fast schon mein ganzes Leben lang. Sonst liebe ich meine Hunde, bin ein Familienmensch, Mama, Kind, bin sehr ehrgeizig. Ja, bin auf Social Media sehr aktiv, vor allem auf Instagram. Nebenbei ein bisschen auch gern Trainerin. Ja, also irgendwie doch alles mit Sport oder mit Tieren verbunden.
Wir bedanken uns bei unserem heutigen Sponsor M-Core Supplements. Wir haben lange Zeit gewartet, einen Werbepartner ins Boot zu holen und haben nun jemand sehr würdigen gefunden. Dr. Christian Mattei ist mit über 20 Jahren Erfahrung in der Vitalstoffmedizinersphäre Österreichs unterwegs und hat mit seiner neuen Produktlinie M-Core Supplements so ziemlich die idealen Produkte als Ergänzung zu einem stressigen Alltag, zu einem stressigen Trainingsregime für uns leistungsorientierte, gesundheitsorientierte Menschen. M-Core Supplements bietet Vitamine, Mineralstoffe, andere Nahrungsergänzungsmittel, Supplements im weitesten Sinne, für Leben, Alltag, Training. Von Proteinpulver über Coenzym Q10, Nahrung für die Mitochondrien bis hin zu Zink findet ihr dort alles. Außerdem produziert zu fairen Bedingungen in Österreich mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Geht also auf m-core.at, löst dort den Gutscheincode REWORK10 für -10% auf eure erste Bestellung ein und gönnt euch hochqualitative, fair in Österreich produzierte Nahrungsergänzungsmittel für euer anspruchsvolles Leben, für euer anspruchsvolles Training. Wir bedanken uns. Back to the show.
Ich würde eigentlich fast sagen, du bist Triathlon. Also ich glaube nicht, dass du Triathlon machst, sondern du bist es wirklich. Also ich glaube nicht, man sieht es einfach, der Triathlon prägt dich und formt dich. Und mich würde vor allem, oder uns würde uns vor allem interessieren, warum Triathlon? Warum Triathlon? Was ist so dein innerer Antrieb?
Dass ich sehr gerne trainiere, mich sehr gerne bewege. Wie es dazu gekommen ist, war dann mehr oder weniger eigentlich von Anfang bis Ende Zufall, weil ich komme vom Schwimmen, habe mit 4 im Schwimmverein begonnen und das ist eigentlich auch dann zufällig entstanden. Also, dass ich in den Schwimmverein gehe, war ja nur, weil zwei sehr gute Freundinnen von mir im Kindergarten, von einem war der Papa der Schwimmtrainer und dann bin ich da halt mit. Und dann war eigentlich Schwimmtraining war immer, ich sehe meine Freundinnen und wir spielen. Also so war irgendwie mein Verständnis von dem Ganzen.
Ja, aber das so ist der Start eigentlich lustig,
ja,
oder?
Ja, also es war eigentlich nicht wegen Schwimmen, sondern...
Wegen den Freundinnen, oder?
Genau, die sind cool. Am Ort und wir spielen.
Schwimmen.
Ja, das war eine sehr, sehr schöne Kindheit eigentlich. Und dann, es war halt ein Verein, der mehr auf Spaß ausgelegt ist. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, hey, ich trainiere eigentlich so gern und ich streng mich gern an. Und ja, ich habe mir gedacht, ich würde irgendwie gern Leistungssport, das wäre schon was Cooles. Und dann war ich aber schon 14 und fürs Schwimmen hat man mir halt damals gesagt, keine Ahnung, ob es funktionieren hätte können oder nicht, ist es zu spät, um international wohin zu kommen. Und weil ich halt so gern so viel trainiert habe, hat man mir gesagt, ja, probier Triathlon, da kannst du ganz viel trainieren.
Jawohl, Lotto 6er.
Genau. Und dachte, ja, okay, schauen wir mal. Und ein bisschen war es mir ein Begriff, weil ich habe damals schon, haben wir auch diese Kids Cup, ich weiß nicht, ob du das noch was sagst, Kids Cup auf der Donauinsel schon immer mitgemacht, hat sie eh Läufe gegeben und Duathlon und Triathlon und so. Und immer schon mitgemacht und das hat mir eigentlich auch taugt, obwohl ich war dort immer Letzte oder fast immer. Okay. Und es war von Kaffee Falk gesponsert und die Letzte hat immer eine Sachertorte gekriegt. Und deswegen war ich wieder meinen Freundinnen sehr beliebt, weil die haben gewonnen, die waren am Podest und ich war die Letzte und habe halt die Nachspeise für nach dem Wettkampf.
Das finde ich aber voll geil, ich habe das gar nicht gewusst, dass die Letzte eigentlich auch noch was kriegt. Das ist voll, kriegst was Süßes, so. Ist nicht schlecht.
Ja. Also ich habe sicher sehr, sehr oft die Sachertorte mit nach Hause gebracht, ja, und das Wochenende war immer gerettet, die Nachmittagsjause. So ist das irgendwie dann entstanden, ja.
Ich glaube, die wichtigste Frage ist eigentlich, wie hat die Sachertorte geschmeckt? War sie gut?
Ja, die war richtig gut. Das war wirklich so, da gab es auch Szenen bei den Burschen einmal, dass sich dann der Letzte und der Vorletzte gegenseitig versucht haben, ins Ziel zu schubsen, weil jeder gewusst hat, okay, jetzt, ob ich Vorletzter bin und der Letzte, ist schon wurscht, ich will die Sachertorte haben.
Geil.
Und letzten Endes hat man dann, glaube ich, geteilt.
Okay, das cool.
Happy End, ja.
Cool. Ja. Wieso bist du eigentlich da dann drauf gekommen, dass du dann Leistungssport machen wollen würdest? Also ist das alles von dir ausgegangen oder hast du ein Vorbild gehabt? Oder normalerweise ist es ja so klassisch, die Eltern geben einem das vor, du musst das machen, mach die Sportart, und das ist meistens von außen hin, machen die Eltern schon Druck, aber du hast das von dir aus dann mehr oder weniger gemacht, oder?
Ja, genau, also meine Eltern haben eigentlich nichts mit Leistungssport am Hut. Und das war dann eher für mich, mir hat das einfach taugt, das Gefühl, wenn man sich wirklich anstrengt im Training danach, da war ich immer happy und es hat mir Spaß gemacht. Und dann war natürlich, also ich war dann nicht immer Letzte, dann irgendwann einmal, wenn man dann vielleicht einmal aufs Stockerl kommt bei irgendeinem Kinderbewerb oder so, hat dann das dann natürlich auch motiviert, vor allem beim Schwimmen dann. Also wir haben Schwimmen und Flossenschwimmen gemacht und da waren schon noch Erfolge da. Und ja, dann wollte ich halt irgendwie mehr und haben mir dann gedacht, hey, Leistungssport, das ist schon was Cooles. Und sonst Vorbild hatte ich eigentlich lange Zeit keines. Auch nicht dann damals, weil ich habe dann 2004 zum Triathlon gewechselt. Es hat auch nichts mit Kate Allen zu tun gehabt. Also ich habe das damals zwar natürlich mitbekommen, aber war noch zu weit weg vom Triathlon. Und ich sage, boah, und deswegen will ich jetzt auch. Das ist eh, weil ich ihn da hängen sehe bei dir. Das erste Vorbild dann später vielleicht einmal war der Jan Frodeno.
Mhm.
Ja, genau.
Warum gerade der Jan?
Das war damals, ich weiß nicht, das war irgendwie einfach so cool. Das war ja auch das Geile. Irgendwie hat er nie ein richtig großes Rennen vom Olympiasieg gewonnen.
Ja, ja.
Und dann dieser Sprint, also dieses Sprint-Finish, das war halt, ja, episch.
Ja,
das war irgendwie voll cool und dann war halt irgendwie der Boom, ja.
Okay.
So dieses komplette Paket, glaube ich, auch weil er als Sportler irgendwie interessant war und eine Persönlichkeit war. Und das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig neben den sportlichen Erfolgen, dass man da halt irgendwas zu bieten hat, und das war dann damals cool, ja.
Findest du, dass du dich in ihn irgendwie wiedergefunden hast, indem er einfach aus dem Nichts auf einmal einen Olympiasieg schafft? So quasi, das ist so quasi die Motivation, die man hat, dass man ein No-Name, weil viele haben mir das nicht geglaubt, damals war ja so der Daniel Unger, weil der ist ein Vorjahr, 2007 ist er dann Weltmeister geworden mit Javier Gomez, das war ja auch der Fight und alle haben geglaubt, Daniel Unger wird's, und dann war eigentlich Jan Frodeno auf einmal da. Das ist schon sehr inspirierend auch irgendwie gewesen. Das war auch von meiner Seite eigentlich eine sehr schöne Motivation irgendwie, oder? Ist das auch so bei dir gewesen, oder dass er aus dem Nichts auf einmal...
Ja, also ich würde nicht sagen, ich habe mich jetzt irgendwie so in ihm gesehen oder aber dieses so alles ist möglich,
voll.
Das war schon cool und das war Motivation, ja.
Ja. Ja. Voll. Findest du, dass jetzt der Sport oder vor allem auf der Kurzdistanz auch solche Persönlichkeiten noch hat, wie damals?
Nein,
oder? Also wenn man Brownlees, Gomez, Jan Frodeno, auch Betzold, Unger, das waren schon irgendwie, Justus, das war auch nochmal so, die Deutschen haben da schon eine große Tragweite dann gehabt, mehr oder weniger.
Der Steffen Justus macht jetzt übrigens, glaube ich, sehr, sehr gute Arbeit als Trainer.
Ja.
Und Stützpunkt, ja. Nein, leider immer weniger, finde ich auch. Also, und ich finde auch so diese Rivalität, ich finde, es war ja trotzdem immer Fairplay und man hat sich respektiert, aber diese Rivalität wie zwischen Gomez und Brownlee, das gibt es halt heutzutage nicht mehr. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, mich zieht es fast eher schon an, wenn ich dann sehe, so zwischen Hayden Wild und Alexi jetzt immer im Ziel, wenn es gerade, dass sie sich nicht sagen, gegenseitig, ah, nein, ich hätte mir so gewünscht, dass du gewonnen hättest. Nein, du hast das nicht verdient.
Ja, ich weiß, so gerade, dass sie sich nicht küssen, oder?
Ja,
also, ja, ich weiß.
Also, es ist mir schon too much. Also ich finde, es ist wichtig, dass man einander respektiert und dass man natürlich fair ist und so dieses Sportsmanship und so, das sind alles wichtige Sachen, aber... Ein bisschen Rivalität und so, das braucht es schon auch, damit es spannend ist.
Ja.
Und dieses Unbedingte, ich glaube schon, dass sie auch unbedingt gewinnen wollen, aber dieses so, dass man das richtig merkt, hey, um jeden Preis, so jetzt quasi und so, das fehlt ein bisschen, alles.
Definitiv, und ich glaube auch, dass man damit spielen muss, also mit dieser Psyche, und das hat auch damals Chris McCormick, kennst du auch, das war auch so ein Paradebeispiel dafür eigentlich, dass der auch extrem polarisiert war. Und ich habe es ja von Alistair Brownlee weiß ich, dass das war 2012? wo der Jan Frodeno versucht hat, Weltmeister zu werden. Und dann sind sie in Budapest gewesen und er hätte eigentlich nur Platz 5 werden sollen. Mhm. Und es hat so geregnet. Mhm. Und dann ist der Alistair zu ihm hingegangen, am Boden zerstört natürlich. Und er hat gesagt, dass er eine Pussy ist, mehr oder weniger. Und das ist halt, weißt du, natürlich reibt das einen auf. Ja. Ja, aber das ist trotzdem, das motiviert er dann eigentlich auch. Oder wenn dann Leute herkommen und so die wirklich sagen, hey, du bist scheiße, das war scheiße von dir. Und dann so, okay, dir zeige ich es jetzt, oder? Und das treibt auch den Sport dann irgendwie an. Anstatt, dass man eh so wie du beschreibst, hey, schade, ich hätte mich gefreut, dass du, sondern nein, ich habe gewonnen, weil und fertig und du warst schlecht und dann motiviert das dem ja auch.
Ja, ich glaube auch und ich glaube, das geht auch dann, wenn man, und das ist halt heutzutage, du musst immer so aufpassen, was du sagst oder was dann an die Öffentlichkeit kommt und so. Ich glaube schon, auch wenn sich wirklich jetzt, wenn man Frodeno und Brownlee hernimmt, die sich wirklich nicht ausstehen können, glaube ich, dass im Kern respektieren sie einander. Und ich glaube, wenn man sowas weiß, dann darf man sich auch so eine Aussage mal erlauben.
Genau.
Ja, weil dann kann man das selber einordnen.
Genau.
Und jetzt ist es halt heutzutage immer ja, Überkorrektheit steht über allem.
Ja.
Weil halt dass die Leute auch gar nicht mehr in einen Kontext sehen wollen, glaube ich.
Genau, genau. Und das schafft ja auch, dass wir dann extrem sensibel sind. Nicht nur sensibel, sondern auch gar nicht mehr damit umgehen können. Ja. Wie mit, wenn jemand eine andere Meinung hat oder generell einem das schlecht macht, weil man halt natürlich auch, das ist auch ein Spiel, das ist definitiv ein Spiel und das limitiert uns dann auch irgendwie. Also zu freundlich darf man halt unter Anführungszeichen auch nicht sein, weil das halt, weil ich sage immer wieder, aus dem Schlechten entsteht das Gute, du musst ja etwas zerstören, so wie den Muskel, du musst was zerstören, damit er sich neu aufbaut. Und genauso mit der Psyche. Der Brownlee muss das zum Frodo sagen, weil er anscheinend hat das, wie er jetzt durch die Welt geht und wie er das mit dem Ironman dann gemacht hat, hat ihn das geprägt und er hat sehr viel gelernt, weil früher hat er halt aufgehört, er hat dann, ja, scheiß Regen und jetzt da zieht er das durch, wenn man beobachtet. Und das ist auch wieder so dieser Held, der gewachsen ist und deswegen funktioniert er als Marke auch dann so gut.
Ja, ich glaube auch, wenn man zum Beispiel jetzt aktuell zur Leichtathletik schaut, und das fällt uns im Triathlon oder im Kurzdistanz-Triathlon momentan, finde ich, wenn man jetzt sagt, Josh Kerr mit Jakob Ingebrigtsen, dieses Pre-Classic-Event jetzt, ich habe mich wochenlang darauf gefreut, eben weil es diese Rivalität gibt, ja, und die Leute pushen das dann natürlich auch noch und so, vor allem auch auf Social Media und so, dass sie sticheln. Ja. Ja, das ist einfach geil.
Ja, das voll. Ist so diese das ist Vorfreude. So Entertainment und Show eigentlich auch.
Ja, und das braucht es auch.
Ja, voll. Voll. Was glaubst du, was wir ändern müssten, dass das wieder da stattfindet?
Es braucht die richtigen Charaktere und die muss man dann, muss die Öffentlichkeit dann auch so sein lassen, wie sie sind, ja, weil wenn du immer einen Shitstorm kriegst, wegen jeder Kleinigkeit, natürlich, ich glaube, da geht es nicht einmal darum, dass die dann Angst haben, einen Shitstorm zu bekommen, sondern es ist ihnen nicht wert, die Nerven, weil es kostet dich immer Nerven, ja, so man kann es natürlich ausblenden bis zu einem gewissen Grad, aber dann überlege ich mir natürlich, okay, riskiere ich jetzt, dass wir jetzt wieder ein paar Wochen lang alle auf die Nerven gehen oder bin ich halt überkorrekt und habe meine Ruhe und dann kann ich an jeden verstehen, der sagt, na, ich habe lieber meine Ruhe. Mein Gott sei Dank gibt es dann eh noch Charaktere, die sagen, ist mir alles wurscht, ich mach das einfach, aber es wird halt immer weniger.
Ich glaube halt, wenn du dann so nach außen hin sagst, du willst deine Ruhe haben, dann verstellst du dich ja mehr.
Ja.
Und das löst aber in dir mehr Frust aus, weil du ja nicht sein kannst, wie du willst eigentlich. Und das merke ich auch bei mir selber, dass ich immer, zum Beispiel, wenn ich irgendwas beobachte oder meine eigenen Gedanken habe, und ich muss mich immer zurücknehmen und das darf ich nicht nach außen hin tragen, weil der Gegenüber fühlt sich dann sofort angegriffen. Ja. Und das heißt, ich habe nicht mal die Möglichkeit, mich zu offenbaren, weil der sagt, oh, warum verletzt du mich jetzt so? Und ich sage, darf ich nicht einfach meine Gedanken, was ich gerade sehe, ich will dich ja nicht verletzen, ich will also einfach nur loswerden. Und deswegen ist es auch so wichtig, Tagebücher zu schreiben oder generell viel niederzuschreiben, weil die Leute nicht bereit dafür sind. Mm. Also, weil sie sich sofort angegriffen fühlen und auch keine innere Stabilität irgendwie haben, weil ich hinterfrag dich ja, dann ist ja auch nicht, das ist auch ein wahnsinniger Schmerz. Ja. Kannst du damit gut umgehen? Oder,
Ja, ich habe das jetzt gelernt.
Du hast es jetzt gelernt, okay?
Durch Instagram, so lustig, dumm es klingt. Ja, weil sonst, ich finde jetzt langsam wieder ein bisschen dahin zurück, es hat mich schon auch ein bisschen erwischt, dass du sagst, Shitstorm ist eh übertrieben, aber wenn das zu oft passiert, dass dich Leute kritisieren für was, wo ich mir denke, hey, das habe ich ja gar nicht so gemeint.
Ja,
so,
und das du ist dann, auch schwierig, ja.
Irgendwann fängst du dann zu sehr über jedes Wort oder über jede Sache, die du postest, zum Nachdenken, ah, könnte das jetzt wieder falsch verstanden werden, weil ich bin ja gar nicht so und Dings. Und das hat schon ein bisschen dazu geführt, dass ich halt dann weniger gemacht habe und auch zurückhaltender war und das mag ich nicht. Und jetzt bin ich, glaube ich, langsam so weit wieder, wo auch sonst in meinem Leben ein bisschen mehr Ruhe ist, dass ich sage, ich gehe wieder dahin zurück und ich check jetzt, wie mir das egal ist. So, also wie ich wieder einfach posten kann, was ich mir denke, weil ich einfach darauf vertraue, dass die Leute auch wissen, was für ein Mensch ich bin. Ja, und dann weiß man dann irgendwann auch, lernt man damit umzugehen, wenn jetzt einzelne Kommentare kommen, okay. Weil was man dann auch mitbekommt über die Zeit ist, finde ich, meistens, wenn man sowas bekommt, hat derjenige, der das schreibt, einen schlechten Tag oder schlechte Zeit.
Genau, das muss man ja auch noch berücksichtigen.
Ja, und das ist, Social Media ist einfach, du kannst, jeder kann alles sagen im Prinzip und alles abladen, und es ist einfach für viele eine Abladeplattform.
Voll.
Ja, von eigenen Emotionen, meistens halt von negativen Emotionen.
Voll.
Weil man postet halt was und es geht dann relativ einfach. Es geht eigentlich darum, dass man sich moralisch überlegen fühlt, den Leuten. Wenn man sich selber gerade schlecht fühlt, dann postet was, und es geht da immer nur um die moralische Überlegenheit.
In mir kommt etwas Gutes auf, weil ich habe besser, dieser Kritiker mehr oder weniger. Ja. Der ist ja auch der Intelligentere, weil er ja das kritisch sieht, was aber eine Illusion ist eigentlich, mehr oder weniger.
Und,
ja.
Und das braucht halt, und das lernt man mit der Zeit. Und das war jetzt ein wichtiger Prozess, glaube ich, bei mir.
Cool. Ja. Das heißt eigentlich, du hast eigentlich durch diesen Prozess mehr über dich gelernt als die anderen über sich selber, oder? Mehr oder weniger. Also du hast viel über dich gelernt dadurch, oder?
Ja, wahrscheinlich. Das ist halt irgendwie, sagt man immer, wenn man sich öffentlich so preisgibt und so, dann ist das irgendwie halt auch wiederum der Preis, den man bezahlen muss, dass man immer in der Kritik steht und so. Aber ja, letzten Endes doch, ich finde schon, als Persönlichkeit bin ich da jetzt eigentlich schon recht froh oder stolz auch drauf, weil das, glaube ich, ein wichtiger Entwicklungsschritt für mich war.
Definitiv, und du hast auch, dafür braucht es sehr viel Mut, weil ich merke, dass viele Menschen gar nicht den Mut haben, auch nicht nur in Social Media, sondern auch einfach, wenn sie mit Menschen reden.
Ja.
Die trauen sich gar nicht ihre, weil das könnte ja pervers sein, das könnte ja komisch sein, und das trauen sie, dann behalten sie es lieber für sich und können niemals diese Kreativität ausleben, weil das ist halt am Ende des Tages viel Frust in einem. Und natürlich, wenn du nach außen hin deine Dinge preisgibst, du sagst es so, wie du das siehst. Natürlich, der Mensch, der das nicht darf, ist der Erste, der dann kritisch ist und dich angreift. Und dann muss man halt den Gegenüber verstehen, dass man mehr oder weniger sagt, okay, du hast so viel Leid, so viel Hass, dass du so Schlechtes über mich sagst und mich gar nicht verstehst. Ich muss eigentlich viel Mitleid mit dir haben, weil du schreist eigentlich wie ein Baby, und man muss den umarmen und sagen, oh, süß. Ja. Und der Hass ist eigentlich ein Missverständnis, also entsteht aus dem Missverständnis. Wenn dein Gegenüber dich nicht versteht, wenn der nicht wirklich weiß, was du eigentlich sagen willst, und da wären wir wieder bei diesem Kontext, weil man kann ja nicht immer die richtigen Worte finden, damit der andere das überhaupt versteht. Das ist extrem schwierig. Und da muss man einfach viel offener und nicht gleich immer urteilen und so. Ich weiß ja eh, wer du bist, weil am Ende des Tages wissen wir alle nicht, wer wir sind. Wir müssen das lernen, das ist ein Life-Journey. Und du hast das eigentlich mit diesem Prozess. Und ich glaube, am Ende des Tages glaube ich wirklich, dass der Triathlon da der Schlüssel dafür war.
Ja, das ist eine Schule fürs Leben. Also in so vielerlei Hinsicht, ja, definitiv. Und deswegen bin ich eigentlich auch froh, dass ich das jetzt doch ziemlich genau 20 Jahre lang schon mache.
Wahnsinn.
Ja, und das ist, hat mir sehr, sehr viel gebracht fürs Leben, soweit. Und es ist ja noch nicht aus.
Also ja, es ist noch nicht aus. Ja. Ja, voll. Schauen wir uns einmal kurz, also die Timeline mehr oder weniger an, also 1990 bist du geboren und 2004 hast du dann eigentlich mit dem Triathlon begonnen, 1994 mit dem Schwimmen, also 1994 mit dem Schwimmen, 2004 dann mit dem Triathlon, und dann eigentlich ziemlich schnell, muss man eigentlich sagen, 2009 hast du dann mit dem österreichischen Team im Mix-Staffel den Europameistertitel geholt, dritter Platz. Wie war das für dich?
Ja, extrem cool. Also ich muss sagen, so meine Jugendzeit, also in der Jugendklasse im Triathlon und Junioren eigentlich, das war eine extrem geile Zeit. Auch immer, muss man sagen, weil ich im Nachwuchsbereich da im Trikakran eine sehr, sehr coole Trainingsgruppe gehabt habe. Das hat immer irrsinnig viel Spaß gemacht, und der Spaß ist auch immer im Vordergrund gestanden. Muss auch zum Beispiel sagen, der erste Erfolg für mich war eigentlich schon 2006 der vierte Platz bei der Jugend-EM in Reka. Das war auch meine erste EM. Das hat man damals immer im Team, ist man im Team gestartet, da war ich zum Beispiel mit der Lisa Berterer gemeinsam in einem Team und mit der Matthäa Holaus, und irgendwie ist es halt cool, wenn man jetzt so schaut, okay, die Lisa und ich sind noch immer dabei und eigentlich die einzigen so aus der Zeit, die wirklich schon so lange dabei sind, bei den Burschen noch der Louis Knabel, und ja, das war richtig cool, und dann war eigentlich Erfolg nach Erfolg, und damals gab es gar nicht den Gedanken so, was ist, wenn ich scheitere, weil es ist einfach immer grand, ja, so in unseren Rahmen, und das war eigentlich sehr, sehr cool, und war ich noch relativ erfolgsverwöhnt, sagen wir mal so, ja, und dann irgendwie so ab 2012 ist es bergab gegangen, ja.
Was mich noch, bevor wir 2012 eingehen, mehr oder weniger, würde mich gerne interessieren, weil das war ja 2009, war noch relativ wenig Frauen eigentlich im Triathlon-Bereich, oder?
Ja.
Schon, oder? Wie war das? Also das muss ja nicht einfach sein, als für dich, mehr oder weniger, wenn so viel, also eine männerdominante Sportart. Ja. Und wie hast du, hast, wie hast du das wahrgenommen? Also war das für dich egal oder hast du gedacht, hey, das ist eigentlich keine Frauensportart oder einfach gerade deswegen mache ich es, weil so wenige Frauen das machen? Oder was war da? War das irgendwas oder?
Ich muss gestehen, ich habe das gar nicht so realisiert.
Okay, also, das war dann wirklich einfach just do it.
Ja, nein, in unserer Gruppe selber war es ziemlich ausgeglichen, Mädels, Burschen.
Ja, deswegen, okay.
Christian, das war damals für mich, Triathlon ist unser Verein. So, okay. Also da war ich so in dieser Bubble,
ja,
dass ich mir denke, alles andere war mir eigentlich wurscht. Das hat auch sehr gestärkt, wenn wir zu einem Wettkampf gegangen sind, wenn man dachte, ja, bei uns, da bin ich die Königin.
Muss ja, ich weiß, was
du sagen. Ich habe damals ein Selbstvertrauen gehabt, das hätte ich gerne heute wieder, wenn ich an
der Stadt
wäre.
Wirklich?
Es war so, wenn man so stark den Halt gehabt hat aus der Gruppe, also wenn man halt dachte, ja, wir sind unschlagbar. Und dann, ich habe das jetzt gar nicht so mitgekriegt, ob jetzt wirklich so wenig Frauen oder so, vielleicht bei der älteren Gruppe da vom Trikagran, da haben wir weniger Frauen oder weniger Mädels halt dabei gehabt, aber das habe ich alles gar nicht so wahrgenommen. Das war da bei der Entscheidung, ob Triathlon oder nicht, war für mich jetzt nicht so relevant. Ja, genau.
Okay, also findest du das so, wenn im Vergleich, weil du machst es ja schon 20 Jahre, du sagst, dass die Gruppe einen extremen Zusammenhalt hat und du hattest dadurch extremen Selbstvertrauen, dass das heute auch noch so ist? Oder die letzten Jahre? Oder ist das verloren gegangen, weil du gesagt hast, ich hätte gerne das Selbstvertrauen wie damals, habe ich jetzt nicht mehr, weil der Zusammenhalt nicht mehr so da ist?
Ja, na jetzt oder? Bin ich im Prinzip auf mich allein gestellt. Also das war dann damals schon noch so mit der Matura, ist die Gruppe zerfallen. Und von da an war Triathlon wirklich ein Einzelsport. Also man sucht sich dann natürlich für gewisse Einheiten und Phasen immer, gibt es unterschiedliche Trainingspartner und Begleiter. Aber dann ist man halt allein. Mein Selbstvertrauen habe ich da näher verloren, weil halt ab 2012... wie wir gerade vorher quatscht haben, eigentlich so 8 Jahre lang war ich absolut erfolglos und habe eigentlich von einer Verletzung oder Krankheit und Hindernis, also es ist so viel passiert, Hindernis, Hürde, also so, ja, es war nur Herausforderung nach Herausforderung und Stein im Weg nach Stein im Weg nach einem anderen, deswegen, das war eine sehr, sehr harte und prägende Zeit wieder, ja.
Mhm. Man könnte sagen, das ist keine Line gewesen, sondern eher eine Welle, bergauf, bergab, mehr oder weniger. Und da ist halt ein tiefes Loch dann mehr oder weniger von 2012 bis...
Ja, also bis, 2019 also, würde ich sagen, ja.
Und
der was, tiefste Graben, der war einfällt, ja. So ungefähr fühlt sich, da hat sich die Zeit angefühlt, ja.
Wie bist du rausgekommen? Das ist, glaube ich, die größere Frage. Wie hast du das... Man weiß es, ja. Dass man niemals von außen hin dich da wer rauszahlen kann, das musst du selber schaffen.
Ja.
Was glaubst du, wie hast du das geschafft?
Nur diese Dinge in mir nicht aufgeben. Keine Ahnung, also immer nur der Gedanke, ich gebe nicht auf und meine Liebe zum Triathlon sicher auch, weil ich mir halt, für mich war immer klar, ich mache das irrsinnig gern und das erfüllt mich und ist mein Traum und vielleicht halt damit die Leute ein bisschen so, um was es damals alles gegangen ist. Also das ist, ich habe eine schwere Herzmuskelentzündung gehabt, die nicht entdeckt worden ist eigentlich für über ein halbes Jahr, mit der ich Wettkämpfe und Training halt gemacht habe, wo dann am Schluss wirklich der Arzt schon gesagt hat, okay, du hättest eigentlich jede Sekunde tot umfallen können, weil das Herz schon so vernarbt war und so viele Verletzungen halt da waren, so viele Narben. Das hole ich jetzt nicht wieder raus, weil das habe ich jetzt eh in jedem Podcast gebracht, aber diese Ernährungsgeschichte, ja, wo ich halt dann über 80 Kilo gehabt habe mit diesem zu wenig Essen und diese Quälerei und dann auch nur krank und Ding, die Herzmuskelentzündung selber, da habe ich dann ein Jahr mich gar nicht sportlich betätigen dürfen, es war sehr, sehr langwierig da auch wieder wirklich, bis die volle Heilung da ist, was am Anfang mal der Arzt auch gesagt hat, er glaubt nicht, dass das wieder heilt.
Okay.
Und dann eigentlich, wo ich wieder angefangen habe zum Trainieren, dazwischen auch viel Problem, dass ich einen Trainer finde, weil mich meiner Meinung nach keiner mehr trainieren wollte.
Mhm.
Also und die mich trainieren wollten, wollten das nur machen fürs Geld, also halt möglichst viel Geld verlangen und halt aber wirklich, wo ich wirklich sagen muss, ich bin da wirklich auch schlecht behandelt worden, was mir damals auch nicht so aufgefallen ist, weil ich mir dachte, okay, ich habe das so verdient, weil ich bin ja nichts wert. Also das ist auch ein Prozess, den man lernen muss in diesem Leistungssport, dass sich der Wert nicht definiert durch die sportlichen Erfolge, weil halt ich war wirklich schlecht, muss man sagen, also schlecht. Und somit auch für mein Verständnis damals nichts wert. Und dann ist das noch übergegangen, 2018 in einen schweren Bandscheibenvorfall, was wieder 4 Jahre gedauert hat. Und ich würde so sagen, die Wende kam dann 2019. Und warum? Ja, richtiges Trainingsumfeld dann doch noch gefunden, Leute, die mir wirklich eine Chance gegeben haben, nicht nur trainermäßig, sondern nämlich auch meine Ernährungsdiagnostiker und so, also wirklich so nach und nach die richtigen Leute getroffen und dann halt mit dem Durchhaltevermögen so, okay, irgendwann muss es doch wieder bergauf gehen und muss man doch wieder da rauskommen und ja, dieser Wille halt nicht aufzugeben.
Mhm. Der ist also absurd dann eigentlich bei dir, dieser Wille nicht aufzugeben, oder?
Ja, also das ist...
Das wäre interessant, von wo kommt das? Weil das ist nicht normal. Das ist definitiv nicht normal. Das könnte man sagen, es ist fast schon krankhaft. Ja. Aber wo kommt das? Es ist schon, also ich würde gerne, dass meine Tochter so einen Willen und so eine Disziplin hat wie du.
Ja. Ich glaube, zwei Sachen. Eins ist ein bisschen lustig, weil ich sage, ich kann mich erinnern, als Kind, ich habe sehr viel Zeit mit meinem Onkel verbracht.
Okay.
Und da haben wir sehr viel gespielt und immer da auch mit den Burschen. Immer mit den Burschen unterwegs und ich natürlich, mein Onkel ist 9 Jahre älter als ich. Und er mit seinen besten Freunden und ich immer hinterher. Und ich wollte da immer unbedingt mithalten, weil das war halt cool für mich. Ja, das hat Spaß gemacht und so. Und ich habe immer, mein Onkel hat mich nie gewinnen lassen bei irgendwas. Also wenn wir Fußball gespielt haben oder Wettrennen oder Wettskifahren oder was auch immer. Und dann war immer so die Frage, gibst du auf? Gibst du auf? Und ich habe so für mich gewusst, aufgeben ist das Allerschlimmste, das darf man nicht. Nein, ich gebe sicher nicht auf, noch einmal und noch einmal und noch einmal. Also so irgendwie war dieser
Gedanke. Okay, das hat dich geprägt, mehr oder weniger.
Ja,
okay.
War sehr, sehr positiv und sehr cool. Und dann das andere ist, irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, man rät sich ja, wenn es scheiße ist, am Anfang ein, geht schon, bald geht es eh wieder besser. Das ist ja so ein Überlebensmechanismus, so ein bisschen wird schon.
Ja, ja,
voll. Und das trägt dann eine gewisse Zeit. Und irgendwann kommt dann aber Gott sei Dank der Punkt, wo du sagst, ja, wenn ich jetzt aufgebe, dann war alles umsonst. Also dieses ganze Durchhalten von der ganzen schweren Zeit und so, das war dann komplett umsonst.
Das stimmt ja. Absolut.
Und dann...
So hast du dich eigentlich durchgehandelt, mehr oder weniger 7 Jahre lang.
Ja, von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Weil 8 Jahre ist eigentlich, wenn man sagt, man ist 8 Jahre mit null Erfolg.
Aha.
Das ist schon zart.
Das ist schon, also jeder andere hätte nach einem Jahr schon aufgeben eigentlich, lustigerweise.
Ja.
Wahnsinn.
Mhm.
Schon arg. Fehlen eigentlich die Worte eigentlich,
ja,
oder?
Ich habe es auch,
weil auch dein
jetzt realisiert, wo ich mir das aufgeschrieben habe, so was alles war, dann war scheiße, das waren eigentlich 8 Jahre.
Ja, Wahnsinn, oder? Im Nachhinein, wenn du in diesem Prozess drinnen steckst, dann checkst du es ja dann nicht, lustigerweise. Ja. Und trotzdem, das Einzige, was du checkst, wie du eben schon sagst, ich bleib dran. Natürlich ist das auch sehr gefährlich, kann man schon sagen.
Ja. Ja, es waren da schon auch natürlich mit dem... Ich will mich nicht, das soll nur ein Therapeut machen, ich will mich jetzt nicht selbst irgendwie diagnostizieren, weil ja, das wäre dann irgendwie teilweise da wahrscheinlich ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die wirklich krank sind oder
ja, natürlich
schlecht geht, aber wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich nicht phasenweise wie in einer Depression
war.
Also wenn du ein aktives Leben führst und dann hast du eine Herzmuskelentzündung und dass du bist so fertig, dass du nicht einmal aus dem Bett rauskommst die ersten Monate, da bist du scheiße drauf und da habe ich jeden Tag blärt. Weil man auch dachte, das hat doch alles keinen Sinn. Mhm. Oder was ist der Sinn vom Leben? Oder was soll ich tun? So
voll.
Also das,
das hinterfragt man sich auch mehr oder weniger, ja, definitiv.
Ja. Und man auch alle dachte, was soll ich machen? Es wird nie wieder besser und so. Das macht man schon auch durch. Ja.
Wahnsinn.
Und dann haben wir auch oft gedacht, wenn ich jetzt heute sagen würde, ich höre auf, ich mache was anderes, dann wäre dieses ganze Leid ja mit einem Schlag weg. Oder auch mit meiner Abnehmgeschichte oder Abnehmen. Mit diesem Ding so, dass ich mir komplett den Stoffwechsel zusammengehauen habe, weil mir gesagt wurde, ich muss abnehmen. Ne? Weil man auch dachte, hey, wenn ich keinen Leistungssport mache, dann ich wäre gerade völlig okay. Also für mein Umfeld, vor allem wenn du so mitkriegst, die Leute, die nichts mit Sport zu tun haben, für die bin ich ganz normal.
Ja,
also es kommt ja nur aus der Sportecke, dass du sagst, hey, mit dir stimmt was nicht, schau dir an, wie du ausschaust.
Ja, voll.
Sagst, mit einem Dings, Schnipp, könnte das leider nicht.
Aber wenn es so leicht wäre, es ist ja unmöglich dann eigentlich, weil das ja...
Ja, und ich kann auch nicht, es war ja für das, ich habe meine Ziele gehabt, die ich erreichen wollte. Ich wollte mich immer für Olympia qualifizieren. Das war mein großer Traum. Mein ganzes Leben lang, halt dann 20 Jahre lang, das schmeißt man nicht einfach so hin, wenn man es wirklich will.
Voll.
Ja.
Voll. Also das, du hast wirklich den Nordstern gewollt, du hast ihn nicht bekommen, also du hast bis heute quasi oder bis vor einigen Wochen das versucht.
Ja.
Ich habe dir eh schon gesagt, dass es unglaublich ist, wer es verdient hat, meines Erachtens dann du, einfach nur dort zu sein. Und wie gehst du jetzt damit um? Also du hast es nicht geschafft, du hast... Ja. Alles dafür getan.
Mhm.
Ja? Wie gehst du jetzt aktuell damit um?
Ja, es war tatsächlich so, ich habe immer gedacht, oh, wenn ich das nicht schaffe, das wird mich irgendwie brechen. So, ich werde nie damit abschließen schon, aber es wird immer an mir nagen und das wird mich immer beschäftigen. Ist jetzt tatsächlich gar nicht so, muss ich sagen. Aus zwei Aspekten kann man das, glaube ich, sagen. Das eine ist, dass ich für mich das Gefühl habe, ich habe mein Bestes gegeben und ich habe alles versucht. Ja. Auch wenn mir da manche Dinge vielleicht nicht gelungen sind, es war schon noch immer so ein Ziel, dass ich sage, ich möchte mal 1-2 Jahre wirklich als Vollprofi sein. Dass ich sage, ich mache nur das, weil ich halt immer mal schon gedacht habe, oder glaube ich auch heute noch, dass dann vielleicht schon noch ein bisschen mehr gegangen wäre. Das habe ich halt nicht geschafft, weil es finanziell einfach nicht drin ist. weil halt die Reisen bei uns auf der Kurzdistanz, das ist abnormal. Ja, also das ist, wenn ich da mal klauen darf, oder danke Jebe Kindl, das habe ich bei einem Podcast Klartext Triathlon von ihm gehört, allein in diesen 2 Jahren Olympia-Quali ist er 11-mal um die ganze Welt geflogen, was circa der Distanz einmal bis zum Mond entspricht. Und da habe ich sicher definitiv mindestens genauso viel. Also ich bin genauso viel gereist, habe auch genauso viel Weiterreisen gehabt, und das muss man auch alles einmal finanzieren können. Und mit meinem Hörfehler, das kommt ja auch wieder dazu, ich bin am rechten Ohr taub, war ich zum Beispiel nie Kandidatin fürs Bundesheer, weil ich untauglich war. Das heißt, von da an, bin ja dort hingeschickt worden damals, und dann habe ich gesagt, ich bin untauglich. Und das war dann auch, dann musst du das auch einmal meistern, wie erhaltest du dich einmal? Ja, so die normalen Ausgaben, Miete, Essen, bla bla bla, ja, Auto. Und dann, da sind wir noch gar nicht bei den ganzen Wettkampfreisen. Und das ist mir halt nie gelungen, ich musste immer nebenbei arbeiten. Und selbst wenn ich jetzt sage, okay, selbst das habe ich nicht, wo man vielleicht sagen könnte, okay, vielleicht habe ich nicht alles ausreizen können, sage ich, okay, wenn das nicht drin war, dann war es halt so. Und ich habe aber trotzdem alles irgendwie in meiner Macht Stehende getan, und es hat nicht gereicht. Aber ich habe auch immer irgendwie gewusst, oder die Hoffnung habe ich ja für mich gehabt, dass ich sage, okay, wenn ich aber weiß, ich habe alles gegeben und es reicht nicht, dann glaube ich, kann ich damit umgehen. Und so ist es jetzt auch. Und der andere Aspekt ist ein bisschen, es hat sich der Kurzdistanz-Triathlon schon stark verändert, vor allem in den letzten Jahren, finde ich. Allein wie World Triathlon an und für sich ist, wie er im Umgang mit den Athleten ist, die Kurse, die Strecken, speziell die Radstrecken, dann, dass sie die kurzen Aufleger verboten haben, dann das ganze Punktesystem, was längst überholt gehört hätte, damit eben den Athleten vielleicht das viele Reisen erspart wird, weil dann sagen sie auch, ja, World Triathlon, wir sind nachhaltig, ja, sie schicken uns quasi in 2 Wochen einmal um die ganze Welt allein, wie sie die Wettkämpfe legen, um die du nicht herumkommst, wenn du dich für Olympia qualifizieren willst. Die Verbandsstrukturen, die bei uns immer noch ein und dieselben sind, eigentlich jetzt so lange, wie ich Triathlon mache, wo ich sage, es sind so viele Sachen, wo ich sage, das ist nicht mehr der Kurzdistanz-Triathlon, wie ich 2004 begonnen habe oder wie er die längste Zeit war, seit ich das mache. Und es hat sich in eine Richtung entwickelt, die mir nicht mehr so taugt, wie es mal war. Ja? Und das hat eigentlich, muss ich sagen, jetzt zu meinem Glück, irgendwo ist so für mich das, wo ich sage, okay, es ist nicht mehr für mich dieses Nonplusultra, was es immer war. Und deswegen, glaube ich, bin ich jetzt auch bereit, dass vielleicht ein bisschen so ein neues Kapitel beginnt. Also es wird im Triathlon bleiben, das schon, aber ich kann sagen, aber einfach mich jetzt auch vielleicht auf einer Mitteldistanz probieren, mal schauen, wie das ist. Also es ist jetzt nicht mehr, es gibt nur Olympia und sonst nichts. Und das ist jetzt eigentlich ein sehr befreiendes Gefühl. Und wo ich auch sage, das, was ich erreicht habe, auf das bin ich stolz. Es ist cool für mich, dass ich das so gemacht habe und die Sachen, die ich erlebt habe und so. Aber jetzt kann man auch mal vielleicht die Augen ein bisschen nach links und nach rechts wenden und schauen, was es sonst noch so gibt.
Ja. Und ich glaube auch, das ist der wahre Erfolg und der schönere Erfolg, als wenn du irgendeine Leistung und Zeit erreichst oder eine Platzierung, weil die ist ja vergänglich. Das ist nur für einen Moment. Aber das, was du durchgemacht hast, das, was du erlebt hast, deine Geschichte mehr oder weniger, ist sicherlich von einem großen Mehrwert, wenn man das dann auch nach außen hin trägt, definitiv so, wie du das machst. Was glaubst du, weil du gesagt hast, das ist ja das Schöne eigentlich, du bist so lange dabei und 20 Jahre und du weißt, wie es begonnen hat. Du warst wirklich 2009 und mittlerweile auch jetzt hast du viele Weltcups gemacht und siehst dann die Veränderung. Also du hast sie nicht nur, du kannst die meisten lesen halt nur Artikeln oder sowas, sondern du hast sie wirklich erlebt. Und du hast gesagt, aus deiner Perspektive ist diese Veränderung nicht gut gewesen oder findest du nicht gut. Jetzt ist halt die Frage, weil du alt bist, mehr oder weniger, also älter geworden bist, weißt du, wir haben halt verwöhnt und wir haben halt, das war früher so besser, so wie es halt alle sagen, oder glaubst du, ist es generell einfach wirklich, nicht nur aus deiner Perspektive oder so, generell, wie du auch mit den Athleten redest und du hast sicherlich sehr viel Kontakt, was sagen die? Auch Jebe zum Beispiel, oder was sagen die?
Ja, der Jebe ist jetzt zum Beispiel, der hat sich jetzt für Olympia qualifiziert.
Gratuliere nicht.
Falls du das hörst, natürlich auch den anderen 3 Österreichern. Also ich freue mich ja total für die und ich finde das auch cool. Und ich glaube auch, wenn ich die Quali geschafft hätte, es pusht ja dann nochmal ein bisschen. Also Adrenalin nochmal, und ich glaube, dann tragt einen das nochmal drüber. Aber ich glaube, es wäre dann einfach dasselbe mit mir passiert nach Paris, wenn ich dabei gewesen wäre. Also dieser Moment jetzt auch, und das habe ich jetzt auch gemerkt, das war auch eine ganz wieder spezielle Erfahrung für mich. Ich habe, nachdem die Quali, also der letzte Quali-Bewerb für mich aus war, ich bin heim und ich habe die ersten 2-3 Wochen, ich habe nicht mehr meine Stunde durchlaufen können locker.
Okay.
Ja, also sicher auch rein körperlich, weil die Reisen, das war halt, ich bin das erste Mal davor um die ganze Welt gereist, also ich bin halt von Europa nach Australien, nach Japan, nach Mexiko und wieder zurück. Also das wirklich einfach von der Flugroute, das noch von Japan nach Mexiko hinten rum und dann vorne rum zurück nach Österreich. Also
das darf ich gar nicht, eigentlich darf man das nicht erzählen. Ja, das darf man wirklich nicht. Das wissen ja die wenigsten
ja. noch. Ja. Und das war auch, natürlich wird man mit der Frage konfrontiert, ja, nachhaltig und was sagst du dazu und bla bla bla. Man versucht es dann irgendwie noch zu rechtfertigen, auch für sich selber. Man sagt, ja, was bleibt man noch über? Es ist auch so, wenn du nicht fliegst, das nimmt sofort wer anderer den Platz. Ja, also es ändert sich nichts. Ja, aber irgendwann habe ich auch gedacht, hey, ist das das, was ich will? Und dann habe ich gedacht, na, also es kostet so viel Energie und Ding und von dem her nein. Und das war ganz spannend für mich, weil es war natürlich die körperliche Anstrengung, weil die Quali eben über 2 Jahre, das war heftig. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt.
Wahnsinn eigentlich. Das ist eigentlich, jetzt ehrlich, in einer anderen Sportart auch so absurd und heftig.
Mir würde ehrlich gesagt nichts einfallen.
Nein, oder?
Also es kommt schon auf dieses Punktesystem zurück von World Triathlon. Da gibt's, also da brauche ich jetzt gar nicht, könnte ich einen eigenen Podcast drüber machen. Ja? Also
ein eigenes Buch schreiben.
Ja. Es ist völlig irre und gehört dringend überarbeitet, meiner Meinung nach. Und das andere war halt natürlich mental. Also so, du hast 20 Jahre ein Ziel und auf einmal ist das weg. Und das war so ganz, dass man denkt, zuerst mal, was ist jetzt mein Ziel? Warum stehe ich auf in der Früh? Ja. So, und dieses, einfach mal psychisch und körperlich hat der Körper einfach nach Erholung geschrien. Und
klar, von dem her, ja. Sehr absurd, wie lange das eigentlich du durchgehalten hast, oder?
Ja, es tragt einen.
Das Ziel.
Voll. Und da kann man auch weit über seine Grenzen hinausgehen, glaube ich. Und das hat sich halt jetzt der Körper einmal zurückgeholt. Und eben, weil du gefragt hast, was die anderen Athleten dazu sagen. Ich habe jetzt Gott sei Dank, ich bin mir schon ein bisschen die letzten Jahre wie die Nörglerin auf der Kurzdistanz-Szene vorgekommen.
Weil das darfst du aber auch, weil du die Älteste mehr oder weniger bist. Ja. Oder? Na, eigentlich
Granny,
schon.
Die Triathlon-Granny.
Ein paar ältere. Ja, schon, aber jetzt aber ehrlich, ja, jetzt
ich,
ehrlich.
Ich habe schon gehört zu den älteren Generationen auf der Startliste, wenn man so nachschaut, ja. Aber es kommt jetzt Gott sei Dank ein bisschen mehr. Also es gibt einen anderen Podcast, das Chasing the Burn, was die Chelsea Burns macht, die auch für USA lange Zeit sehr erfolgreich am Start war und jetzt einen Podcast macht und sich vor allem von der Kurzdistanz immer wieder Leute einlädt. Und die sagen Gott sei Dank mehr oder weniger auch dasselbe. Also so diese Quali-Kriterien, die Wettkämpfe, dann das World Triathlon sich auch nicht kümmert um die Top-Stars, sondern das ist, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt der Hayden Wright sagt, der geht zu längeren Distanzen, auch aus finanziellen Gründen vor allem, also bei uns ist das Preisgeld, muss man wirklich sagen, lächerlich, oder eigentlich
für den Aufwand, den man betreibt
Verhöhnung,
eigentlich.
Ja, eine Verhöhnung, voll. Ja. Das ist mit Christian Blumenfeld, das legendäre, wo er beim Paris-Test-Event hat er, glaube ich, ist er 9. geworden oder so und hat oder 11. irgend sowas, hat $400 Preisgeld gemacht und ist dann am selben Wochenende in Singapur gestartet und hat $100.000 Preisgeld gemacht und gesagt, an diesem Wochenende habe ich was $100.000 und 450 gewonnen. Mhm. Ja, und das ist aber die Leistung, würde ich trotzdem sagen. Natürlich, sehr, sagen wir sehr ähnlich, aber trotzdem. Ja, also 11. beim Paris-Test-Event, das war schon sehr, sehr gut. Man steht halt in keiner Relation und World Triathlon, wenn jetzt die Stars, von denen sie eigentlich leben oder die halt die Szene interessant machen, wenn die sagen, ja, ich gehe, dann sagt World Triathlon, ja, okay, dann gewinnt halt ein anderer. Mhm. Es ist ihnen egal.
Und ja, eigentlich natürlich,
mit allen Sachen, wo du herantrittst, es ist ihnen wurscht. Ich habe zum Beispiel noch immer nicht von letzten Jahr September mein Preisgeld gekriegt für einen 11. Platz beim Weltcup in China. Und es antwortet mir nicht mal mehr, wenn ich versuche, die zu kontaktieren und sagen, hey, wie komme ich an mein Preisgeld? Ja, also es gibt keine Kontaktperson. Und
ja, komplett überfordert wahrscheinlich auch. Nicht, dass sie sagen.
Es ist wurscht.
Ja, weiß man jetzt nicht genau. Weißt du, wenn du dann mehr Personal willst. Aber was ich auch dann so sehe irgendwie am Ende des Tages, weil du sagst, es ist auch kein Geld da. Es kriegen auch Olympische Spiele, wenn man sich die anschaut, die auch in Österreich, die Physiotherapeuten, die fahren einfach mit und kriegen gar nichts. Also die kriegen die Erfahrung. Ja, und das ist halt, es ist halt kein Geld da irgendwie. Warum? Und deswegen, warum? Und wenn man dann Fußball vergleicht, die alles kriegen, bezahlt werden. Und natürlich fehlt dann auch natürlich die Motivation dahinter. Und irgendwo, wo fließt das Geld alles hin? Auch bei dem ITU-Weltcup. Die werden, haben ja auch Sponsoren, mehr oder weniger. Mhm. Und wenn man sich dann nicht auf die Athleten, um die es eigentlich geht, nicht kümmert, und dann wundern wir uns, warum die dann auf die Mitteldistanz gehen, alle.
Ja, na, es ist auch, World Triathlon hat Probleme, überhaupt noch Ausstatter zu finden, weil es keiner mehr machen will. Aha. Also Veranstalter.
Okay.
Ja. Und das ist, wenn du sagst, früher hast du die Bewerber in den Hauptstädten gehabt, wo ja, viele voll. Leute waren, was eine geile Stimmung war.
Ja.
Also sie kämpfen jetzt, sie verlieren Ausrichter nach Ausrichter.
Ja.
Und halt warum? Weil du irrsinnig viel zahlen musst. Ich habe die Zahlen nochmal gelesen, habe es mir leider nicht gemerkt. Das lässt sich ja googeln, dass du zum Beispiel ein WM-Rennen ausrichten darfst.
Mhm.
Und warum? Also selbst in der laufenden Saison werden die Rennen abgesagt, weil sie sich die Leute nicht da leisten wollen oder können. Also die Veranstalter. Na sag ich, wenn du dann irgendwo machst, dann einen Wettkampf in China und es ist keine Sau dort. Mhm. Entschuldige die Aussprache, aber es ist so. Mhm. Es ist kein Zuschauer.
Ja, voll.
Was ist das? Also, das ist für einen Sportler, weißt du, es lohnt sich finanziell nicht. Es sind keine Leute da, es ist keine Stimmung, es interessiert keinen. Es gibt viel zu viele Rennen, sodass es erst recht niemanden mehr interessiert.
Ich glaube, das ist der Punkt. Ja? Viel also, zu viele Rennen.
Es kennt sich keiner aus.
Ja, voll.
Und das sind halt die Probleme, die wir auf der Kurzdistanz gerade haben.
Ich glaube, dass einfach das Problem war, ITU hat schon wieder, das ist ja klassisch, wie jeder, Größenwahn, man will wachsen, man will mehr. Und dann ist man gar nicht dem bewusst, dass man den erstens nicht haben, also nicht fähig ist, das alles umzusetzen definitiv. Und deswegen klein, kompakt. Ich kann mich noch erinnern, damals, du sicherlich aus, wo das erste Mal aufgerufen wurde, die World Series. Mhm. Wo Madrid, London und so, das war das erste Mal so, ich glaube 7 Rennen waren das zum Beispiel und ich kann mich noch erinnern, im November habe ich geschaut, wo die überall starten und so. Das ist komplett jetzt irgendwie verloren gegangen und das, weil sie mehr wollten und nicht klein geblieben sind eigentlich. Das allein schon Kitzbühel damals.
Ja,
das
war ein anderer Kurs in Kitzbühel.
Ja, voll. Ja,
also es ist ja alle herausfordernden Kurse, wo du sagst, okay, wegen dem schalte ich jetzt ein, weil die fahren heute aufs Kitzbüheler Horn.
Ja, voll.
Jetzt fahren wir immer Strandpromenade auf und ab, wenn es halt am Meer ist. Ja, also das ist, ich mache es ja selber so, ich schaue meinen Schwimmstart an, vielleicht noch welche Gruppen dann wieder entstehen am Radl und dann ist einmal eine Stunde eh nichts. Also ich mache irgendwas anderes und zum Laufen schalte ich halt wieder ein, weil am Radl tut sich eh nichts.
Ja, voll. Das ist dann so langweilig auch, ja. Voll.
Definitiv, ja.
Ja, ich glaube, am Ende des Tages kann der Athlet sicherlich nicht viel ändern. Ich glaube, das Erste, was eine Veränderung hervorrufen kann, oder welcher Verband, ist eigentlich der Verband. Also wenn der Verband in Österreich zum Beispiel sagt, hey, für unsere Athleten ist das nicht nachhaltig, wir müssen da was ändern, zumindest kann er mal ein Aufrufezeichen machen, damit einmal der ITU draufkommt, weil der Athlet ist einfach viel zu klein und wenn dann wirklich auch Österreich wäre zu klein, aber wenn man sich da mit Deutschland zusammentut, dass man sagt, hey, sollten wir nicht ein bisschen was ändern, weil unsere Athleten sind uns ja auch wichtig und leider, glaube ich, das ist, sieht man, wir wollen einfach nur Erfolge, wir wollen einfach nur Leistung und alles andere ist uns egal. Also man sieht ja auch mit den Profisportlern, das wirst sicherlich du auch wahrnehmen, dass die Profisportler die Leistungen erbringen und dann so, danke, servus, tauschen wir dich aus, es kommt was Jüngeres nach. Ja. Und das ist ja halt nicht nachhaltig und das ist auch eigentlich nicht menschlich, wenn wir jetzt ehrlich sind.
Ja.
Also dass man, super, da kommt jetzt eine Jüngere, die ist motivierter, die hat noch mehr Energie, die andere ist schon ausgesagt, passt, tauschen wir aus einfach, wie so Nummern eigentlich. Mhm. Und dann wird sich nie was ändern. Und wenn man sagt, hey, schau mal, wie der leidet, wie der Athlet gerade leidet, der muss so viel reisen, dann muss ich ja draufkommen als Verband, ist ja wurscht, oder generell als Mensch muss ich draufkommen, das ist doch nicht healthy. Mhm. Da kann man ja nicht, der nächstjüngere, der wird genau dasselbe wieder durchleben. Mhm. Da muss doch irgendwas strukturell sich ändern. Mhm.
Ja, das wird ihnen wurscht sein, wie du richtig sagst. Ich glaube, man müsste echt am ehesten über die Umweltschiene fahren, weil das ist dann irgendwie in der Öffentlichkeit wird's irgendwann schwierig, von World Triathlon das zu rechtfertigen.
Ja.
Ja, weil eben die Athleten werden austauscht, wie als wären sie nichts wert. Mhm. Wenn der nicht liefert, dann stehen schon 3 andere Minimum, die seinen Platz wollen.
Mhm. Ja. Ich glaube einfach, am Ende des Tages haben wir einfach im Westen generell oder auch im Triathlon die falschen Werte. Also im Profisport auch. Also weißt du, es ist nur die Leistung, die zählt. Wir wollen schnelle Erfolge. Ja. Aber du hast doch selber gesagt, das Team, das Umfeld ist wichtig, dass man dann zusammen, und das zeigt man ja auch, Zusammenhalt hat. Und das zeigt man ja auch dann eigentlich die Norweger. Dass die Norweger einfach, natürlich haben sie einen Alexander Olof, der ein Brain ist. Aber was wirklich tatsächlich zählt, ist einfach das Team. Ja. Das sind so 3-4 Leute oder ein bisschen mehr, die haben einen Spaß. Die helfen sich, die tanken gemeinsam Selbstvertrauen und das ist ja das Absurde und das ist so lustig, dass du das erzählst, dass du damals, wo du dieses Team hattest oder weißt du, die Mädels untereinander warst, dass du da ein absurdes Selbstvertrauen hattest, weil du euch einfach zusammengehalten hast. Yeah. Und genauso das war dann beim Ironman in Hawaii. Yeah. Die waren 24 und ich weiß noch, Norman Stadler, bitte lass die Burschen reden, das wird er nie schaffen und alles, wie sie alle die Alteingesessenen gesagt haben, der ist noch viel zu jung, wie soll denn der das Selbstvertrauen haben, dass er das durchzieht? Mm. Und die haben einfach gesagt, I do it, ich zeig's euch, ich probier's zumindest und wenn ich fall, dann ist mir wurscht, dann gehe ich halt quasi. Yeah. Ja? Yeah. Und das ist halt die wahre Leistung meines Erachtens, dass man dann wirklich ein Team schafft. Natürlich braucht man da auch eine dementsprechende Trainerpersönlichkeit, die einen dann zusammenhaltet und wie du das eben sagst, dass man nicht Angst haben muss von der Öffentlichkeit, dass man einem schlecht gemacht wird oder schlecht geredet wird. Ich glaube, das ist dann das Entscheidende, dass man einen Rückhalt hat. Mhm. Und wenn man den Rückhalt nicht von den Trainer hat oder von den Freunden nicht, wie willst du denn dann überleben, mehr oder weniger? Und wie willst du dich dann wirklich motivieren ins Training, wenn dann eh sagt, oh, das ist wieder scheiße und das ist wieder scheiße, oder?
Ja.
Schon.
Ja, auf jeden Fall. Also das macht wahnsinnig viel aus, Natürlich einerseits die persönliche Entwicklung, das muss man halt auch lernen, ist ein Lernprozess, der im Leistungssport halt dazugehört. Und andererseits, ja, wenn man ein Team hat, natürlich, Triathlon ist ein Einzelsport, aber irgendwo ist es dann doch, ja, ein Team hinter sich.
Voll, weil wir sind ja Menschen, wir sind sozial und wir wollen ja mit anderen interagieren und das, ja, das ist das, was auch dann irgendwie verloren geht, wenn man nur an der Zeit und an der Leistung sich misst.
Ja.
Und das macht ja auch Spaß, wenn man herumschäkert und ein bisschen dieses, weißt du, auch Konkurrenzdenken auch im Training dann hat. Ja, ja, und das ist ja auch, ich war auch mit der Michelle Dillon und Stuart Hayes, war ich 3 Monate und Emma Pellens, war ich 3 Monate auf Trainingslager und da habe ich halt, sie hat mir halt auch erzählt, sie hat damals die Michelle Dillon, die war ja auch Olympische Spiele und so weiter, und sie hat mir erzählt, sie hat meistens nur mit den Burschen trainiert, weil das einfach lustig war, weil einfach sie war die Einzige und die hat kämpfen müssen. Ja. Sie hat so kämpfen müssen und das hat sie natürlich geprägt.
Ja.
Ja? Da war nicht so, oh, armes Mädel und Rücksicht nehmen, sondern einfach, nein, du bist gleichgestellt, du musst genauso kämpfen und ich meine, natürlich muss man ein bisschen am Boden bleiben, weil die haben das jede Radausfahrt, ich muss ja, glaube ich, die Burschen sind Grundlage gefahren und die war jedes Mal im Schwellenbereich, ist vielleicht auch nicht so gesund,
nicht ideal, ja.
Aber sie ist trotzdem stark geworden. Ja. Sie hat sich das dann zutraut, ja?
Ja.
Das ist dann schon...
Ja, ist sicherlich auch ein Thema, vor allem in Österreich, dass man sich so ein Trainingsumfeld, um das muss man sich halt alles selber kümmern.
Das ist halt scheiße eigentlich, um ehrlich zu sein. Das ist...
Ja, ja, also man ist da schon in vielen Sachen, kann man ja auch positiv sehen, man kann sich das selber so zusammenstellen, aber es ist nicht
natürlich
ganz so einfach immer, ja.
Voll.
Ja, man muss da schon selber schauen.
Voll. Was glaubst du, also wir haben es eh gesagt eigentlich, man braucht dann eigentlich wirklich einen Trainer, der dann wirklich die Athleten zusammenbringt, weil es war ja auch so, dass die Lisa immer, also Lisa Betterer immer einen eigenen Trainer hatte, du hattest deinen eigenen Trainer und so weiter, ja. Das heißt, eigentlich bräuchte es schon einen Trainer, der dann alle trainiert oder zusammenbringt, gemeinsames Training und so weiter, das würde schon brauchen, oder? Ist das schon deine, oder würdest du sagen, jeder muss individuell und... Schwierig, es ist halt schwierig. Es ist halt.
Ja, es ist von da, wo wir herkommen, ist es jetzt schwierig zu sagen, okay, ihr trainiert jetzt alle zusammen.
Ja.
Auf der anderen Seite klingt es jetzt irgendwie absurd, wenn man sagt, okay, wir sind eh so wenig, aber wir haben eigentlich nie zusammen trainiert. Außer es gibt halt dann irgendwelche Kadertrainingslager, dann halt kurzfristig, aber das ist halt dann auch immer ein Kompromiss, wenn du sagst, du hast das ganze Jahr deine Trainingsphilosophie und dann eigentlich für Trainingslager, was eigentlich ein sehr wichtiger Abschnitt, der immer ist, ja, in einem Trainingsprozess, sagst du, okay, da wird dann von einem anderen vorgeschrieben, was ihr trainiert, auch wenn es natürlich nicht so weit auseinander liegt immer, aber trotzdem, es ist einfach von der Grundstruktur, wie in Österreich gearbeitet wird, müsste man da eigentlich komplett, oder müsste man dann, wenn man das will, komplett alles ändern.
Mhm.
Weil so, wir sind halt so groß geworden, dass sich jeder um sein eigenes kümmern muss. Und dann ist halt eher so, dass viele von den Österreichern dann immer sich internationalen Trainingsgruppen angeschlossen haben.
Lustig eigentlich, Knabel, oder?
Ja.
Die Lisa Bertra war auch, die Jule Hauser, oder?
Ja, ja,
die das Jule sollte eigentlich ein Signal für uns sein, hey, die Jule Hauser, Knabel oder auch viele Schwimmer, die gehen einfach in ein anderes Land, weil da das Team ist, okay, dann sollte eigentlich für uns die Signalleute Glocken läuten, okay, vielleicht haben wir kein Team, vielleicht sollten wir mal ein Team zusammenstellen und schaffen.
Ja, es ist generell so, natürlich auch dann im internationalen Vergleich, wir haben das nicht, leider. Es gibt nie sowas wie eine Teamtaktik, dass man mal sagt, auch es wäre der Verband gefragt, okay, bei dem Rennen müssen wir jetzt das und das erreichen oder ist das und das wichtig. Es hätte auch das Ende von der Quali jetzt für uns sowohl auf der Frauen- als auch auf der Männerseite sehr viel einfacher sein können von der Olympia-Quali, wenn es da eine Taktik gegeben hätte von Seiten des Verbands, ja, und dann haben halt manche Athleten die Aufgabe, okay, du fährst heute für die und den, ja, und dafür bekommt man halt dann dementsprechend vielleicht irgendwas zurück, ja, es ist ja nicht so, dass man sich dann aufopfern muss, aber das sind alles Sachen, das machen andere Nationen definitiv, und da hinken wir halt hinten nach, weil wenn es nicht teilweise schon Gott sei Dank so wäre, ich kann es nur unter uns Mädels so sprechen, dass wir jetzt schon so erwachsen sind, dass wir sagen, das wollen wir nicht, man mag einander und man macht so viel auch gemeinsam durch, ja, dass wir jetzt nicht schon so weit sind, dass wir sagen, das wollen wir nicht, weil von Verbandseite hat man eher das Gefühl so, wie auch die Quali ausgelegt ist und was gefordert wird, es geht zuerst einmal darum, beste Österreicherin und Österreicher zu werden und dann erst, dass man international die anderen schlagt. Irgendwo, das können wir uns nicht leisten. Also wir können uns nicht leisten, dass wir sagen, okay, Priorität 1, ich muss jetzt heute beste Österreicherin werden, weil sonst bin ich im Verband wieder irgendwo in meiner Wichtigkeit oder was auch immer, oder habe ich wieder das nicht oder die Quali oder dieses oder jenes. Und so wird es in der Zukunft nicht gut ausschauen.
Ja, voll. Und das ist ja auch das Lustige, das bringt ja ein Team nicht zusammen, sondern das bringt ein Team auseinander.
Nein.
Wenn das so ein innerer Machtkampf ist, sondern dass du dann eine Anforderung hast, du musst beste Österreich sein, damit du was wert bist.
Ja,
lass uns einmal so beschreiben. Ja. Und dann fühlen sich ja die anderen schlecht und benachteiligt. Und das ist ja kein Team, das ist kein Zusammenhalt. Und wir wissen, wenn Leute zusammenarbeiten, dass nicht der eine Erfolg von den einen zählt, sondern der Teamerfolg. Und natürlich, vielleicht ist halt der eine jetzt der Gewinns, Olympiasieger. Und das hat man ja bei Jan Frodeno, Mike Betzold, Daniel Unger gesehen, dass die drei einfach ein Team waren. Und die haben sich einfach gefreut, dass dann halt der Jan Frodeno geworden ist.
Ja, oder...
Who cares? Was, das ist...
Ja. Also könntest du dir vorstellen, man braucht nur hernehmen, WM-Serie Bermuda. Bei den Norwegern, wo die Podium-Sweep gemacht haben, also Platz 1, 2, 3 damals. Mhm. Ja. Und da ist der Kaspar Stornes, hat attackiert und ist davon gefahren. Mhm. Und da haben dann Christian und Gustav explizit gesagt, sie haben mal gewartet, dass der den Gap hat, den er braucht, und haben nicht gleich nachattackiert, sondern haben geschaut, dass die Gruppe ruhig ist, um einmal
das sicher ist Teamarbeit.
Weil sie gewusst haben, wer kommt weg, dass er das Rennen gewinnt.
Und dann so war geil, ich krieg so,
erst dann der Zufall, dass sie halt dann so gut drauf waren, dass sie Platz 2 und 3 noch machen.
Geil.
Ja. Und so.
Weißt du, das ist so geil, was du gerade beschreibst, weil das kommt mir richtig hoch. Die drei haben gewusst, wo ihr Platz ist. Jeder hat gewusst, wo ihr Platz ist.
Und dass sie den Platz und sie haben verlieren, wenn heute ein anderer gewinnt.
Genau, ja? Genau. Weil es am Ende des Tages um das Team geht. Ja. Die beiden haben ihren Individualismus, ihr Egoismus hinten angestellt, weil sie wussten, er ist der bessere Läufer. Mhm. Wenn wir die ganze Gruppe nach hinten halten und nicht, oh, ich will jetzt auch gewinnen, sondern lassen wir den einen versuchen, urschön. Mhm. Und das ist aber wirklich ein wahnsinniger Prozess. Das ist jetzt nicht so, dass das so leicht geht.
Ja.
Also das muss man den. Und ich glaube auch, dass da der damalige Trainer, der Eaton, oder nein, nicht Eaton,
der
danke, genau, danke dir, dass der einfach da extremen Einfluss drauf gehabt hat.
Ja,
dass so quasi diese Vaterfigur oder diese Elternfigur, muss ja nicht immer Vater sein, sondern Mutterfigur auch, ihnen gezeigt hat, hey, arbeitet zusammen.
Und diese Absicherung vom Seiten vom Verband, ja.
Das ist ja auch der nächste Punkt. Ich glaube, das ist auch generell, was Norwegen ausmacht. Also ich habe auch viel mit Norweger Trainern gesprochen, auch vom Langlaufen, weil ich habe mal eine Langlauf-Instruktor-Ausbildung gemacht und da war auch ein sehr geiler, inspirierender Trainer und der hat zu mir gesagt, in Norwegen ist das halt einfach chillig. Ich habe auch keine Ausbildung gehabt. Ich war Tischler gefühlt und die haben jetzt jemanden gebraucht. Und ich so, ja passt, machen wir. Mhm. Und der war einfach ein Familienmensch und hat halt die Gruppe zusammengehalten. Mhm. Da ist nicht so das beste Know-how und wie ich Training analysiere und so. Nein, da geht es einfach darum, das zu tun, weil wir wissen, wir müssen einfach viel trainieren, wir müssen hart trainieren. Man darf nicht zu viel hart trainieren und einfach über die Dauer hinweg. Das ist Training. Es ist nicht so das beste Training analysieren und das beste Wissen haben und das wiedergeben. Ja, schön, aber am Ende des Tages zählt der Mensch und man muss mit dem Menschen arbeiten und man muss ihn verstehen, indem er sagt, hey, ich bin müde, okay, dann vielleicht gehen wir heute zurück und wenn es drauf ankommt, trainieren wir mal hart. Mhm. Weil wenn wir uns Kipchoge anschauen, der hat nie Leistungstest gemacht. Mhm. Der weiß nicht, wo seine Schwelle ist. Mhm. Weißt du, jetzt einmal plakativ ausgedrückt, aber der hat sich auch einordnen können. Das ist halt der Punkt. Mhm. Das ist für mich so eine extrem inspirierende Persönlichkeit, weil allein schon, wenn der in einen Raum eintritt, der hat so, wo du dir denkst, boah, der könnte ein extrem aufgeblasenes Ego haben, der weiß, wie die Welt funktioniert. Mhm. Aber nein, der ist einfach zurückhaltend, der ordnet sich ein, hat einen Spaß. Und das ist halt dann wirklich, wo du sagst, wow, von dir kann man was lernen, persönlich eigentlich.
Ja.
Und das fehlt halt im Triathlon mehr oder weniger. Das ist noch so, jeder will der Beste sein und kämpfen und fighten und wollt, dann denkt man, hey, wir sollten irgendwie miteinander.
Ja, und es sind einfach, es ist schwierig. Es ist, wie ich vorher schon einmal erwähnt habe, im Prinzip, solange wie ich Triathlon mache, solange sind teilweise ein und dieselben Personen tätig im Verband. Das gibt es sonst nirgendwo. Mhm. Ja, und es ist, ich glaube, es ist auch einfach nötig, dass immer wieder mal ein neuer, frischer Wind reinkommt,
dass vielleicht sie sich auch was Sachen trauen.
Hinterfragt werden oder überarbeitet werden und so. Und das sehe ich halt nicht. Also es ist, so wie ich das wahrgenommen habe, für mich war eigentlich meine ganze Karriere lang, ich muss sämtliche Qualis schaffen und erfüllen. Und das ist bis zu einem gewissen Grad auch natürlich richtig so, weil man muss Leistung bringen, es ist Leistungssport. Aber es ist halt immer so, okay, du erbringst diese Quali oder du erfüllst das Limit. Und dann steht aber ja eh mehr oder weniger immer explizit drin. Und dann wird entschieden, ob du starten darfst. So, ja, also sei erstmal so gut und dann schauen wir, ob es wirklich passt für uns. Mhm. Und das Zweite ist, es ist halt viel mit, man hat immer nur Angst, dass man was verliert. Ich habe nie das Absicherungsgefühl gehabt, ja.
Wie willst du denn deine Leistung bringen? Ja. Wie soll denn das gehen? Also, wir müssen da mal was riskieren.
Ja, aber ich meine auch so, weißt du, nicht nur, wie das wieder heißt, naja, ist ja logisch, wenn es die Leistung nicht bringt, dass du dann aus dem Kader fliegst, sondern so, Selbst wenn ich was ehrlich erbracht habe, es ist immer nur Angst, 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 dass nicht einmal das, was wir kriegen, dass ich das dann noch kriege oder die Unterstützung oder so, ja. Und das ist halt für mich, es war jetzt am Schluss schon so, dass ich sage, wenn eine E-Mail gekommen ist, ich habe das Leuten, also vom Verband, ich habe das Leuten, oder halt speziell von einer Person, ich habe das Leuten in mein engeren Umfeld gegeben und gesagt, liest du die E-Mail durch und sag mir dann, wie schlimm es ist. So, weil es war eher immer eine negative, es war immer, wenn sich die melden, dann ist es was Negatives.
Was ja aus Ihrer Sicht verständlich ist, weil Sie haben ja auch, wollen ja auch eine Gerechtigkeit haben und ich verstehe, du musst ja auch die andere Seite irgendwie verstehen, weil die wollen ja auch nur überleben. Also der Mensch will ja immer überleben und natürlich, wo kann ich meinen Laster abfallen lassen, wenn ich selber Angst habe an dir und du hast dann auch, das ist dann, das spielt sich dann so weiter, weißt du, das ist das große Problem, was ich ein bisschen sehe. Aber ich weiß, was du absolut meinst und man kann auch sagen, am Ende des Tages liegt es auch einem selber, dass man dann nicht Angst hat, aber das, wie soll denn das von heute auf morgen gehen, das muss man lernen, definitiv und du hast ja, du hast sicherlich jetzt weniger Ängste als damals, du bist sicher
das,
jetzt.
Nein, das war jetzt zum Schluss.
Das wär, also du hast ja, doch ja, immer eigentlich.
Ja, ja, aber schon so, weil ich es halt zu oft erlebt habe, da hast du die Quali erbracht und dann fährst du aber trotzdem nicht. Oder ist irgendwas, ja, so, also dieses so, es gibt einfach immer eine Hintertür, dass dann, selbst wenn du sagst, du hast das erbracht und erreicht, okay, aber du fährst trotzdem nicht, weil, oder du kriegst das und das trotzdem nicht, oder so, wo man sich eigentlich sicher war, ja. Also allein, was ich kämpfen musste zum Beispiel, das war für mich wahnsinnig wertvoll dann letzten Endes, dass ich auf dieses ÖOC, also das ÖOC hat ein Trainingscamp in Belek letzten Herbst veranstaltet und wir hätten 6 Plätze gehabt und sind am Ende, waren wir eh nur, also 3 Mädels, 3 Burschen und wir waren am Ende nur die Julia Hauser, ich und der Cebe dort. Also wir haben nicht alle Plätze wahrgenommen, aber trotzdem hat es anfangs geheißen, ich darf nicht hin. Also das war, und das war für mich, das einmal zu erleben, ja, auch als Motivation für diese letzte Quali-Periode. Und es hat so viel Nerven und Telefonate und Bitten und Betteln und so, dass ich sage, gibt's, also weißt, Triathlon ist nicht ein sehr dankbarer Sport, wo du irrsinnig viel rausbekommst, keiner von uns, ja, also da müssten wir schon dauernd WM-Serie Top 10 werden. Und das sind wir einfach nicht, wo ich sage, gebt uns doch das bisschen zurück.
Ja, voll.
Oder auch bei mir, voll. Ja, ich bin so viel, ich habe so viel durch, wo ich sage, hey, wenn ich einmal dort dabei sein kann, das wird die Welt für mich bedeuten.
Voll.
Und das sind einfach solche Sachen, oder halt auch, wenn man um Unterstützung bittet, das sind dann so Kleinigkeiten, wo ich sage, das glaubt mir ja keiner. Ich habe um eine Olympia-Quali gekämpft und ich war ja auf der Longlist, also ich war ja in diesem engeren Kreis von Athletinnen, die in Frage kommen für Österreich. Und ich habe Jahr für Jahr gefragt, ich habe keine Schwimmmöglichkeit in Wien. Ich habe nie, also die ganzen Jahre, ich habe nicht einmal eine reservierte Bahn für mich und ich zahle auch überall Eintritt. Wo ich sage, hey, Leistungszentrum Südstadt, 50 Meter Becken ist nah für mich, an den Verband, könnt ihr mir bitte helfen, dass ich zumindest, weil ich glaube, Eintritt ist mittlerweile 9 Euro, also am Wochenende fix, vielleicht ist 1 Euro billiger unter der Woche, ich weiß es jetzt nicht. Ich sage, könnt ihr mir bitte helfen, dass ich vielleicht zumindest, nicht einmal mehr von gratis geredet, aber zumindest vergünstigt reinkomme. So, das war die Antworten und ich habe mehrmals angefragt vom Verband, waren zwischen, ja, wir können ja mal schauen, ob da was geht, bis zu Auswastern bei nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Und das sind halt dann so Sachen, wo ich sage, weißt du, bei Olympia oder auf dem Level, da geht es um so um Promille in der Leistung, wo ich sage, das mag zwar jetzt wie, ja, meine Güte, aber es sind, ich sage, wenn ich schon dafür Energie verschwenden muss.
Es ist trotzdem anstrengend, es macht ja dann keinen Spaß. Es
ja,
ist
anstrengend, ja, und wo ich mir denke, ja.
Psychisch einfach, wo ich mir denke, das ist, genau das soll ja dann eigentlich die Aufgabe eines Verbandes ja, sein, dass das wegfallen sollte. Ja. Ganz klar, es wurden vielleicht, das ist immer so im Leben, dass dir, jetzt können wir mal vom Verband weggehen, dass die Menschen einfach die Steine in den Weg legen. Also es ist natürlich macht man das selber, aber ich weiß auch selber, dass es auch so weit gehen kann, dass deine eigenen Familien dir Weg, also Steine in den Weg legen. Mhm. Ja. Es gehört einfach dazu und wichtig, das ganz wichtig ist, und das sieht man bei dir, dass man nicht in die Opferrolle schlüpft für sie die Ewigkeit, sondern wirklich sagt, okay, ich habe das Bestmögliche versucht und
ja, nein, in die Opferrolle also, gehe ich da nicht und ich sage das jetzt auch, ich kann es eh nicht ändern und es ist eh zu spät, aber ich sage so, wenn ich an den Nachwuchs denke.
Genau, das ist der Punkt. Du kannst es nicht mehr ändern, aber wir müssen es für die anderen ändern.
Und
auch, wir müssen es wirklich für die anderen ändern.
Ja, und auch weil du sagst, ja, das gehört halt dazu. Ich sage einmal, ich traue mich zu behaupten, in Frankreich, Großbritannien, Amerika gehört das nicht dazu. Hm? Also da wird nicht diskutiert, dass die Athleten, die in einem Kader sind, ja, in einem Nationalteam sind oder in die Frage kommen für eine Olympia-Quali, dass die Probleme haben, dass sie Schwimmbahnen haben. Und da rede ich bei mir nicht einmal, dass ich meine eigene Bahn habe, sondern dass ich nicht jeden Tag, wenn ich 7 Mal in der Woche schwimme, und das habe ich die meiste Zeit gemacht, dass ich 9 Euro Eintritt pro Tag zahle.
Aber ich glaube, wahrscheinlich hat das auch was Persönliches wahrscheinlich mit dir zu tun, weil ich weiß von der Michelle.
Das wäre traurig, ja.
Ja, aber ich weiß von der Michelle Dillon zum Beispiel auch, dass die extrem viele Konflikte mit dem Verband hatte, weil sie halt auch ihren eigenen Kopf hatte und so weiter. Und das ist halt, weißt du, wenn der Verband anderer Meinung ist, dass zum Beispiel sagen, hey, du, das wird nicht dir nichts und du siehst das aber anders. Und natürlich, die sind ja auch, eine Struktur ist extrem limitiert. Das ist halt das Schöne, warum ich eigentlich nicht in einer Firma arbeite oder irgendwo angestellt bin, weil ich nicht funktionieren würde. Ich wäre so eingeschränkt. Ich würde sagen, hey, na, ich will mein eigenes bestimmen und natürlich meine eigenen Wege gehen. Und das ist halt dann auch schön, was vielleicht jetzt bei dir in diesem Prozess passiert. Du wirst dich jetzt da von diesem Cup, World Cup und auch mit dem Band immer mehr trennen und kannst jetzt noch befreiter irgendwie sein.
Ja.
Und musst nicht Qualifikation, das. Und das schränkt halt natürlich ein und macht halt dann auch natürlich abhängig, weil es halt dann so viel ist. Und das ist ja auch, was ITU irgendwie ändern muss.
Mhm.
Das ist ja dieser Punkt irgendwie. Es ist so extrem schwierig, trotzdem ein Kollektiv zu sein mit Individualität. Dass man wirklich auf den Einzelnen eingeht, aber trotzdem ein Team ist. Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Aufgaben, die es eigentlich gibt. Die wenigsten schaffen das.
Ja, natürlich. Und das ist aber halt das, wo man halt dann sagt, in weiterer Folge eben jetzt wieder auf den Nachwuchs hin. Ich glaube halt, dass es aber solche Sachen halt dann braucht, damit wir irgendwann konkurrenzfähig wieder wären, auch international. Ja, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich meine, ich werde jetzt im Juni noch 34 und auch sonst, wenn man sich anschaut, Lisa Berterer, ich meine, die Lisa hat das mal so treffend gesagt, wo ich mir gedacht habe, ja, hey, Lisa, eigentlich stimmt. Eigentlich hätten wir, auf der Kurzdistanz, wir hätten schon längst von der nächsten Generation abgelöst werden müssen. Ja, ich sage, wir sind es gibt natürlich schon ein paar Frauen auch international oder auch bei den Männern, die jetzt quasi in unserem Alter so sind oder vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre älter, aber wir gehören schon auf der Kurzdistanz zur älteren Generation. Und ich frage mich halt, okay, wo ist jetzt der Nachwuchs? Mhm. Also wenn ich jetzt sage, die letzten zwei, drei Jahre, es gab halt schon drei, vier Mädels, die uns jedes Mal wegkicken und uns schlagen, dann wüssten wir, okay, unsere Zeit ist vorbei und es ist Zeit jetzt für die nächste Generation, aber die sind einfach nicht da. Ja, also deswegen machen wir das noch und für das sage ich wieder, wenn es keine anderen gibt, kann dann ein Verband so mit uns umgehen oder sollten die nicht eigentlich froh sein, dass wir noch da sind und ein bisschen mehr bemüht sein, uns zu unterstützen, weil es ist eh hart genug.
Mhm.
Ja. Und da hapert es halt oder gehört auch der Nachwuchs mehr gefördert und das sehe ich momentan leider auch nicht. Es gibt viele, natürlich auch Eigeninitiative, Trainer,
Vereine. Das ist halt der Punkt. Es steht der Kleinste wieder, Trigger Kran, die machen das top.
Ja, oder Millisport.
Voll,
oder,
die machen das wirklich top.
In der Neustadt,
also da wären wir wieder beim Individualismus.
Ja.
Die kleinen Gruppen machen das und versuchen das Initiative zu greifen und sagen, du machst das scheiße, nein, okay, dann zeig's mir, mach's besser.
Ja.
Eigeninitiative und das ist auch absurd, was die dann reinstecken.
Ja,
voll. Ja. Ich glaube, das Grundproblem jetzt nicht nur Verband, sondern einfach bei uns Menschen ist ja, man sagt ja immer wieder, vergleich dich mit dem Besten. Du willst ja das Beste für dich. Das heißt, du musst dich an den Besten orientieren.
Yeah.
Und genauso macht das halt Österreich oder generell Sportarten, die dann sagen, okay, wir vergleichen uns mit den besten Athleten der Welt.
Mm.
Aber das, wenn man dann sieht, dass uns das umbringt, dann sollten wir wieder zum Kleinsten zurück und sagen, sollten wir uns noch nicht einmal mit uns selber vergleichen, damit wir mal ein Fundament haben. Wir haben ja noch nicht einmal ein Fundament. Weißt du, im Triathlon haben wir nicht einmal ein Fundament, wo wir sagen, auf dem können wir mal aufbauen.
Mhm.
Wir wollen, unser großes Ziel generell ist schneller Erfolg. Wir wollen schnell Erfolg, weil da kommt schnell Kohle und dann ist man auch schnell berühmt, weil langer Erfolg dauert länger und wir haben ja nicht die Zeit nicht, weil wir lassen uns ja nur von der Zeit traktieren. Das heißt, wir wollen zu eine so klein wie möglich eigentlich nicht breit werden, sondern eine sehr schmale Pyramide haben. Und die soll sehr hoch sein. Aber natürlich, die stürzt doch sofort wieder ein, weil wie sollen die mehrere Erdbeben überleben, mehr oder weniger. So kann man sich ein bisschen von der Metapher das vorstellen. Und wir sollten einmal eine breite Pyramide haben, also ein Fundament. Das heißt, vergleichen wir uns einmal mit uns selber, mit unseren Athleten und nicht, du musst die beste Österreicherin sein oder du musst die Beste sein und so weiter. Ich glaube auch, das ist das, was der Verband ein bisschen so antreibt, sich immer mit den Größten und Besten zu vergleichen. Und das bringt als Nachwuchssportler, bringt das ja auch einem um eigentlich irgendwie.
Ja.
Oder?
Ja,
das würde ich schon.
Wir dann schon, da bin ich wieder da, müssten wir ungefähr ähnliche Bedingungen haben.
Ja,
also ich
brauche
nicht vergleichen mit Frankreich. Frankreich,
das ist ja der Punkt.
Abu Dhabi, die reisen an mit mindestens einem 10-köpfigen Personal und wir mit unserem Sportdirektor,
der ist,
Radfahren geht.
Genau.
Also das ist kein Vergleich an Betreuung.
Genau, sagt, das ist der Punkt.
Ja.
Wenn du dich mit dem Besten vergleichst, dann musst du aber nicht nur die Leistung sehen, sondern das Drumherum. Und das ist das, was weniger sprechen, was man nicht sieht.
Ja.
Man sieht immer nur die Oberfläche, da ist die Leistung, die Zeit laufen sie, du musst auch die Zeit und trainier mal gescheit.
Ja.
Aber was braucht es dafür? Welche, und das meinte ich ja mit Fundament, das Umfeld, die Betreuung und so weiter.
Ja, und da haben wir mal andere Verständnis. Ja, und wir müssen halt jetzt anfangen, beim Nachwuchs anzusetzen, weil sonst...
Voll. Ja. Voll, weil sonst wird das nie was und man will immer man schneller und mehr Leistung. Ja. Wie gesagt, Leistung ist vergänglich und ich glaube auch am Ende des Tages müssen wir ihnen zeigen, ein bisschen eine Vorbildwirkung. Und da bist du vor allem da, da sind die anderen Sportler, die Lisa oder auch, ich finde, Peter Herzog auch Paradebeispiel, habe ich ja mit ihm ein Interview gemacht und er hat gesagt, er wird jetzt dann schon langsam gebrochen, wenn er will aufhören, aber er arbeitet jetzt schon mit Nachwuchs, weil er aus seinen Erfahrungen gelernt hat und er möchte es ihnen weitergeben, weil er ist ein Vorbild. Am Ende des Tages brauchst du jemanden, der Autorität hat. Autorität soll aber nicht ausgenutzt werden, sondern Autorität bedeutet für mich, der von dem Sport eine Ahnung hat, der auch leistungsorientiert ist. Und ist das irgendwer in Österreich generell, der wirklich, wo du sagst, das zum Beispiel Kate Elm, wo ist sie, weißt du? Und wäre sie auch die Richtige? Das ist ja der nächste Punkt. Ja? Ja. So leicht ist sie auch nicht. Das musst du musst.
Du musst das ist so schwierig können. Alles.
Genau.
Und es ist, ich glaube, es reicht nicht, dem Nachwuchs nur beizubringen, was ist Schwimmen, Radfahren, Laufen.
Genau, das ist der Punkt, ja.
Und dafür finde ich schon, brauchst du Leute, die das wirklich teilweise selber erlebt haben oder halt, muss ja nicht der Sportler, auch wirklich nah mitgearbeitet haben, die das vermitteln können, weil ich glaube, das wird unterschätzt. Und zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sage, Olympia-Quali war mir jetzt mein Ziel 20 Jahre lang, was das wirklich bedeutet und dass ich das einschätzen kann, nicht nur von der Leistung, sondern alle Faktoren rundherum, das kann ich jetzt erst seit den letzten 2 Jahren sagen. Hm. Ja? Und das ist noch viel, viel mehr, als ich mal jemals gedacht hätte. Auf so vielen Ebenen. Hm. Ja.
Ja. Voll. Ja. Viele, viele, wir müssen viele Lösungen suchen, bevor ich sage, wie viele Probleme, sondern wir müssen viele Lösungen suchen. Oder einfach, es hilft ja schon einfach mal etwas anders zu machen. Ja. Ich glaube, das ist ja wieder, wärmer wieder, um zurück zum Anfang zu kommen, Selbstvertrauen und Mut. Mut zu haben, mal was zu ändern. Und das ist halt, wenn man politisch, aber auch in jedem Verband, in jedem Unternehmen, in jeder Familie, dass man einmal sagt, hey, machen wir mal was anderes, probieren wir mal was Neues aus. Und natürlich macht man, wenn man was Neues ausprobiert, Fehler. Ja? So wie gestern zum Beispiel. Wir haben das erste Mal das live gemacht und natürlich kommen dann die Fehler. Ja, aber die Fehler kommen ja erst, wenn du es probierst. Wenn man da im Büro sitzt und ein bisschen herumlesen, würden keine Fehler kommen, dann würdest du auch nicht drauf kommen. Und du musst wissen, wie du dann mit den Fehlern umgehst und nicht, ich habe jetzt Fehler gemacht und ich habe jetzt Angst, sondern okay, das sind meine Fehler, das sind noch meine Aufgaben. Ja. Ja? Also da, wo du Angst hast, sind noch deine Aufgaben. Ja? Carl Jung, ja? Das ist ja auch irgendwas Wahres dran. Und das sehe ich und da habe ich auch die Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Nachwuchs oder generell in den Jugendlichen, dass die Angst haben, vor Fehler zu machen. Und das ist auch, wo du wieder, dass wir zum Ursprung kommen, wo du gesagt hast, da Alex je sagt, ich hätte mich gefreut, dass du gewonnen hättest. Da zeigt man halt nicht, du hast einen Fehler gemacht, du warst jetzt nicht richtig gut und du musst an dir arbeiten. Weil dann, okay, cool, ich muss ja eh nicht an mir arbeiten, es passt ja eh, dass ich jetzt Dritter geworden bin oder Vierter. Das ist ein schmaler Grat, aber das muss man, damit muss man sowohl als auch, nicht 0 oder 1, eh klar. Ja. Aber das ist auch ein wichtiger Prozess eigentlich, den wir als Menschen auch lernen müssen, dass wir mehr uns Fehler zutrauen.
Ja, oder halt auch
drüber stehen.
Mit Niederlagen umgehen. Das ist ganz spannend. Ich hätte jetzt eigentlich auch gar keine Antwort, aber ich habe schon das Gefühl so, oder ist es nur ein Zeichen davon, dass ich auch alt werde? So, früher war alles besser und wir waren ganz anders oder so. Nein, das will ich gar nicht sagen, aber irgendwo beobachte ich schon dieses unbedingte Wollen und so mit Niederlagen umgehen und immer wieder aufstehen und so. Das wird immer seltener.
Voll.
Ja, und das braucht es aber. Also ohne das, egal wie die Bedingungen sind, da brauchen wir nicht vom Verband oder Quali oder irgendwas reden. Wer das nicht kann, der wird im Leistungssport nicht überleben.
Wer das nicht kann, der wird im Leben nicht überleben.
Ja,
aber das ist der springende Punkt, muss ich ganz sagen. Ein Stillstand. Ja. Also wir wissen ja, dass jede Sekunde sich verändert. Es ist nur Veränderung. Also im Körper passieren, jede Millisekunde passiert Veränderungen. Ja. Und wenn ich aber Angst vor Veränderungen habe, also psychisch zum Beispiel, dann klammer ich und bin starr und möchte, dass das so bleibt, wie das ist. Und das ist halt unser Missverständnis, dass wir einfach nur klammern. Wir wollen gerne das haben und das soll so sein. Und wenn das nicht so ist, dann, das ist halt so, das Wetter ist so ein Paradebeispiel. Es ist draußen schön, ich freue mich. Es ist draußen schier, ich freue mich nicht. Warum freust du dich nicht, wenn es, weißt du, kannst es ja nicht beeinflussen, das beeinflussen kannst du die Gedanken darüber, wie du das empfindest. Und das ist halt, beschreibt dann auch innere Stabilität. Mhm. Und das ist das, was verloren gegangen ist. Mhm. Und es wird ganz schlimm. Also die Leute hängen nur noch am Handy, die trauen sich gar nicht mehr reden. Wenn du ihnen zu ihnen Hallo sagst, dann fühlen sie sich gleich erschrocken. Dann denke ich mir so, okay, what's going on here? Mhm. Und auch wenn du zum Beispiel andere Ansichten hast, dass das gar nicht das mehr... Stimmt, ja. Also du sagst, ich sehe was anderes oder ich empfinde gerade was anderes. Ja, es ist gerade extrem schmerzhaft für dich, weil das halt nicht sich gut anfühlt. Aber come on, was soll ich machen? Soll ich es für mich behalten? Und dann wundern sie sich, warum so viele depressiv sind und weil sie sich das nicht nach außen hintragen können, weil keiner zuhört. Und die Leute hören auch nicht mehr zu.
Ja, die Leute können nicht mehr zuhören, das stimmt. Und ich glaube, dass da dieses Online-Sein am Handy sehr viel dazu beiträgt. Ja.
Und es ist nur oberflächlich.
Ja, ja.
Du siehst immer nur tolle Sachen. Weil dann siehst du, Martin geht's gut und mir geht's scheiße und der hat so einen gut austrainierten Körper und so weiter. Da gibt's einen Triathleten, der hat wirklich sehr viele Folger. Und also der ist eigentlich ein Hybridathlet. Und der schreibt so ein Bullshit wie 12 Monate austrainiert sein. Und die Leute, natürlich taugt ihnen das, aber das ist ja nicht gesund. Mhm. Wie kann man 12, und ich weiß nicht, okay, das ist eine Behauptung, aber der, wurscht, lassen wir das, lassen wir das. Aber das ist... Am Ende des Tages sollte man viel mehr wissen, was man für eine Verantwortung hat, wenn man so viel nach außen hin trägt. Ja, dass man da wirklich nur Geld und Aufmerksamkeit ist dann zu wenig.
Ja, es wird auch so viel Schwachsinn geredet, das natürlich. Und ja, es wird viel Schwachsinn geredet. Auf der anderen Seite wird alles beurteilt und vor allem verurteilt. Jeder muss was zu sagen haben. Jeder glaubt, zu jedem Thema alles zu wissen. Es wird nicht mehr zugehört. Es ist alles immer mehr oberflächlich und so. Und da... Das ist ein bisschen der Reiz jetzt für mich, wo ich sage, das hat mich jetzt ein bisschen erwischt, eben dass ich sage, ich habe mich mehr zurückgezogen und habe mir mal das alles durch den Kopf gehen lassen und habe mir das alles einmal versucht, ein bisschen mit mehr Distanz anzuschauen und wurde vorsichtiger und auch verunsichert kurzfristig. Und das ist jetzt so ein bisschen mein Anreiz, dass ich da jetzt sage, ah, scheiß drauf, also ich mache das wieder genauso wie früher und ich traue mich einfach...
Nur besser, ja, nur noch besser.
Ja, das ist natürlich besser.
Geiler, oder?
Das ist immer ein Ansporn, ja, aber nicht mehr so... sich von dem unterkriegen lassen aus Angst, was dann für Kommentare kommen oder was die Leute denken, oder du machst dich immer angreifbar, wenn du sagst, du hast ein Ziel.
Ja, natürlich. Weil die anderen, warum greifen dich die anderen an? Weil sie kein Ziel haben und sie sind dann unterbewusst eifersüchtig, dass du deinem Ziel nachgehst, alles unterordnest und sie würden sich das niemals trauen. Das ist das, was, warum die Leute dann so eifersüchtig sind und das missverstehen. Und natürlich, ganz ehrlich, ich vergleiche das immer so, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich fange an zu malen zum Beispiel. Natürlich schaut das scheiße aus. Ich spiele Gitarre. Natürlich spiele ich scheiße. Das hört sich nicht gut an und das ist komisch. Aber das ist wichtig und nicht sagen, das ist scheiße, sondern hey, cool, dass du das machst und beobachten wir einmal, wie du dich weiterentwickelst. Weil wenn ich zum Beispiel zu meiner Tochter, zu der Mara, sie malt was und ich so, wie schaut denn das aus? Du hast kein Talent. Na, oder was würden das mit ihrem Selbstvertrauen machen? Ja. Ich sage, hey, cool, Mara, das schaut nicht schlecht aus, versuch's weiter und sie wird immer weiter probieren.
Yeah.
Und wenn man das nicht hat und wenn man das auch nicht, das ist ja das Problem, ist ja, die Leute sind ja nicht von Grund auf boshaft. Ja? Die Leute, denen Manche wurden schon. Das, ja, lassen wir es einmal, so, sagen wir mal, sie sind von Grund auf nicht boshaft, sondern das wurde eins zu eins mit ihnen genauso gemacht.
Ja,
sie haben eine Prägung, der hat auch zu mir gesagt, ich kann nichts, ich muss das und das machen, obwohl ich das nicht will und fertig. Ja? Yeah. Und natürlich hat das dann einen Einfluss, sie bringen, das ist Karma, das bringen sie immer weiter und wir müssen das endlich aufbrechen, indem wir sagen, okay, ich finde das nicht cool, was du machst, aber probier's und ich gebe dir einen sicheren Hafen und unterstütze dich. Das wäre ja das eigentlich die Aufgabe eines Teams eigentlich. Ja?
Ja, oder dass man das selber entwickelt. Also das ist
das schon halt auch noch.
Das Schönste für mich ist, wenn ich da ein Beispiel, dann ist vielleicht ein bisschen greifbarer, bringen kann, ist, ich glaube, das war vor 2 Jahren oder so, wurde ich zum Seestadt-Triathlon. Erstes Mal, ganz kleines Event noch damals, aber richtig coole Veranstaltung, gibt es jetzt eh noch immer, hat sich durchgesetzt, voll cool. Habe ich dort gewonnen. Und es war so super Sprint. Und ich glaube sogar vor allen Männern.
Ja.
Und ich bin keine, die sagt, ah, oh, schaut her, ich bin die Tanja, ich bin die Allerbeste, bla bla bla. Und das ist eigentlich sehr dezent und Dings. Und dann gab es trotzdem, wurde ich dann quasi parodiert auf einer Seite, auf Social Media und sozusagen so unfassbare Weltneuheit, so quasi, was ich nicht für eine überragende Leistung erbracht habe. Mhm. Und dann ist halt süffisant gesagt worden im 2022, so am Beginn der Olympia-Quali, wir sagen Paris 2024.
Mhm,
und ich habe genau gewusst, okay, man hat gewusst, das ist mein Ziel, man hat sich jetzt darüber lustig gemacht und das war für mich irrsinnig kränkend. Irrsinnig kränkend, weil zum Beispiel diese 8 Jahre Misserfolg,
das
ist natürlich auch, macht was mit einem, dass man sich denkt, so überlegt, vielleicht bin ich wirklich keine gute Athletin und so ein bisschen eine Unsicherheit und das braucht einfach, also 8 schlechte Jahre, das braucht einfach eine Zeit, bis man sich für sich selber wieder checkt, okay, ja, jetzt bin ich eine andere Athletin, jetzt habe ich mehr Erfolg, jetzt bin ich erfolgreich, bin besser, bla bla bla. Und das war für mich sehr, sehr kränkend, dass ich da so, also Olympia, das war mein Baby, dass man sich da so über mich lustig macht und so. Ja. Und vor allem online, jeder sieht das und bla bla bla. Und dann war es zuerst schon so auch der Gedanke, boah, na, und wie wird das Gelächter, wenn ich es wirklich nicht schaffe? Und es ist einfach geil, jetzt am Schluss selber für sich selber festzustellen, so, okay, ich habe es jetzt nicht geschafft, aber es macht gar nichts. Also so diese Aussage, wenn das jetzt heute kommen würde, es macht gar nichts mit mir, ja, weil ich mir denke, ich
innere bin so Stärke,
stolz
cool,
ja, über das, was war. Genau. Und wenn jetzt wer sagt, ja, ist scheiße, du hast dich nicht qualifiziert, dann kann ich da, also es ändert nichts an meinem Stolz über mich selber. Und wenn man das einmal erreicht hat, dann ist man nicht mehr angreifbar in Wahrheit. Und das ist so für mich, wie gesagt, solche Lernprozesse und Erfahrungen sind so viel mehr wert als jeder sportliche Erfolg eigentlich, weil das ist wirklich was fürs Leben. Ja.
Ich glaube, am Ende des Tages hast du einfach durch diesen ganzen Prozess dich besser kennengelernt. Ich würde es gar nicht so als Stolz beschreiben, sondern vielmehr, du liebst dich selbst. Du liebst dich selbst.
Selber, ja.
Ja, du liebst dich selbst und das ist dann, du hast die Liebe in dir selbst entdeckt und dadurch bist du dann auch nicht mehr angreifbar.
Ja.
Und du, also Liebe, mehr, du bist zufrieden mit dir selber. Wenn man, das ist ja das Lustige, wenn man unzufrieden mit sich selber ist, dann fühlt man sich auch von außen hin viel schneller angegriffen.
Ja.
Und ein ausgeglichener Mensch, einer, der sich selbst liebt, dann sage ich, okay, du schimpfst, wenn du nicht mehr schimpfst, sage ich, okay, du tust mir echt leid, dass du diesen Gedanken hast und lass mich dich verstehen, anstatt dass ich dann zurück angreife. Das bringt dann nichts. Also Hass und Hass wird noch mehr Hass erschaffen.
Ja.
Aber die hohe Kunst ist, wenn jemand mit dir mit Hass kommt, dass du das transferierst in Liebe. Weil dann sind auch die Leute komplett perplext, wenn jemand über dich schimpft oder dich schlecht redet, dass du mit Verständnis und mit Liebe kommst, dann denken sie sich so, okay, was ist jetzt los, weißt du? Und dann wäre wir vielleicht auch eine bessere Welt, wenn wir so ein bisschen agieren, ja? Aber natürlich, der Scherz auf andere, der ist schmerzhaft. Und das Problem, was du dann jetzt beschrieben hast, dass die Leute den Kontext ja nicht wissen, die kennen dich ja nicht. Die wissen nicht, dass du 7 Jahre jetzt gekämpft hast. Die finden das lustig, die liken das und haha, weil die Leute wollen ja Entertainment haben, weil die ja selber ein schlechtes Leben haben oder nicht erfüllt sind oder weiß auch immer, auch unzufrieden.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist auch, ich frage mich dann immer, ich will immer dann so den Nächsten helfen oder ich immer denke, ah, ich will nicht, dass andere das auch so leben, aber ich glaube, teilweise muss man es durchleben, weil sonst lernt man es nicht.
Genau, das ist der springende Punkt.
Genau, und ich glaube, das ist halt was ganz Wichtiges, je eher man begreift, dass alles, was einen kränkt oder ja, fertig macht und so, oder was schwierig ist, selbst wenn es jetzt nichts ändert und auch noch nicht nächste Woche, nächstes Monat, irgendwann verändert man sich, also wächst man als Mensch und das ist ganz, ganz wichtig und das ist halt, glaube ich, ja, kann man eigentlich eh auch nicht wirklich dem anderen beibringen, da muss jeder selber durch, aber ich glaube,
man kann es zumindest teilen.
Genau, und dass man sagt, hey, irgendwann wirst du sehen. Und das ist ein bisschen so auch meine Mama, die immer gesagt hat, Daniel, nimm dir nicht alles so zu Herzen.
Ja, es ist immer leichter, es ist leichter von außen stehend das zu sagen. Ja, das ist dann schon hart. Ja.
Aber irgendwann dann merkt
man. Sie hat recht, sie hatte recht. Ja. Mhm. Schön. Ja. Sehr schön. Ich hätte noch eine letzte Frage. Welche Botschaft würdest du deinem jüngeren Ich geben? Welche Botschaft würdest du deinem jüngeren Ich, sagen wir so 2009, wo du dann dritter Europameister, wo du dann halt in dem Bereich warst, wo du gesagt hast, hey, es hat alles, oder auch 2012, also in diesem Raum, oder gibt es überhaupt was?
Ja, das sind eigentlich dann so zwei Sachen, dass man, das eine ist mit dem, wenn es eine schwierige Zeit ist, dann ist für mich eigentlich, glaube ich, wichtig zu begreifen, es ist, die Leute sagen immer, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad oder aus einer gewissen Sichtblickwinkel kann das schon stimmen. Aber ich glaube, man muss auch einfach akzeptieren, dass das Leben nicht immer nur schön ist. Also das wäre wie, ich kann jetzt nicht die Bedingung stellen, okay, aber mein Leben ist immer geil. Das ist bei keinem so. Ja? Und ich glaube ganz fest dran, dass sich nicht aufgeben, merkt man schon, dass der Podcast lang ist, dass sie nicht aufgeben immer bezahlt und dass alles, je härter man für was arbeiten muss, desto mehr freut man sich dann darüber, wenn man es erreicht hat. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, anders glaube ich. Und was ich meinem jüngeren Ich mitgeben würde, ist auch, das sagt sich halt so leicht und ist so abklatscht, aber das daran arbeite ich jetzt trotzdem, werde ich nie aufhören daran zu arbeiten, so sei du selbst und es ist okay, wie du bist. Und es ist ganz, ganz schwierig. Also so, dass ich sage, das habe ich jetzt zu 100% gemeistert, das traue ich mir nur immer nicht sagen, aber letzten Endes denke ich mir so oft, es tut so weh, wenn man nicht das gemacht hat, was man eigentlich machen wollte, aus Angst. Und das ist eigentlich immer schlimmer als das, was passiert, wenn dann irgendwer sieht, ha, schau, haha, die schon wieder oder ganz so. Genau. Und man denkt, das sei du selbst, pfeif einfach drauf, wirklich. Es ist nie so schlimm, wie man sich dann vorstellt, dass es sein wird. Und letzten Endes ist man dann immer froh, wenn man das gemacht hat, was man gerne macht und was man machen will im Leben. Das Leben ist zu kurz. Definitiv, ja. Für what if. Mach einfach.
Wahnsinn. Schöne Worte. Wirklich, sehr schön. Das hast du jetzt wirklich schön auf den Punkt gebracht, ja.
Ja.
Dann würde ich sagen, rework.